Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 740. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, warum mal wieder ein Fragen-Podcast? Es war mal wieder Zeit und wir haben auch so ein paar Sachen übrig gelassen, geblieben, die wir beim Ausblick irgendwie nicht mehr geschafft haben, weil beim Kai hat die Mella Einzug gehalten, sage ich mal. Also so viele Internetprobleme wie beim letzten Mal hatten wir noch nie, Kai.
Es war wirklich nervig. Also ich habe ja schon gesagt, ich hatte das irgendwie seit Dezember und ich habe jetzt auch direkt gestern da bei O2 angerufen und haben da jetzt so einen kompletten Werksreset an meinem Router durchgeführt. Ich hoffe jetzt mal, dass das Ding behebt, weil das war wirklich, wie oft haben wir unterbrochen? 3-mal oder sowas?
5-mal.
Okay, 5. Ja, das war wirklich.
Es war halt ein Stückwerk. Wir hatten sogar eine Aufnahme, da war gar nichts drauf.
Ah, also, auch cool.
Die ist komplett abgekackt. Und jetzt hoffe ich, dass es einfach diese Ausgabe wieder gut ist und ich hier in einem schönen Rutsch das alles durchschneiden kann. Und das ist natürlich auch angenehmer für euch, weil ich glaube, ihr merkt das auch, wenn viel geschnitten wird und so. Da an der Stelle, zwei kleine Punkte. Erster Punkt, wir benutzen eine neue Software, die vieles automatisiert. Schreibt uns gerne mal bei YouTube in die Kommentare, auf Discord oder wie auch immer. Hört ihr einen Unterschied zu vorher? Was stört euch? Was ist besser? Generell, weil für mich macht es die ganze Geschichte ein ganzes Stück einfacher. Aber das soll ja nicht der einzige Punkt sein, sondern wenn ihr jetzt sagt, naja, vorher hat es mir besser gefallen, die alten Episoden, dann schaue ich nochmal, was man da optimieren kann. Deswegen, ich habe schon in der Review zu Raw gesagt, die ich ja mit der Mella für Supporter aufgenommen habe. Ihr seid gerade ein bisschen die Versuchskaninchen eben für unsere neue Software, die wir hier ausprobieren. Und Punkt 2, das habe ich im AEW-Ausblick angekündigt mit dem David zusammen. Wir suchen aktuell Nachwuchs, um es mal so auszudrücken, speziell für die Gebiete AEW und für unser Format Das Magazin. Wenn ihr Podcast-affin seid, wenn ihr vor allem, was Wrestling angeht, breit aufgestellt seid, breites Interesse habt, AEW plus WWE plus NXT plus gerne auch Wrestling auf der ganzen Welt, also eine ganze Menge, die wir da haben für das Magazin, meldet euch gern bei uns. Wir versuchen da die Crew ein bisschen breiter aufzustellen, weil wir zuletzt gemerkt haben, durch berufliche Verpflichtungen ist es momentan ein bisschen schwierig, die Termine so hinzuschieben, dass es absolut passt. Deswegen wäre da ein bisschen Verstärkung noch angesagt. Deswegen schreibt mir gerne an olaf.bleich@headlock.de, schreibt mich auf Discord an, erreicht mich da auf jeden Fall. Fragen@headlock.de geht natürlich auch. Hauptsache, ich kann euch antworten, deswegen geht zum Beispiel YouTube-Kommentare nicht, weil da kann ich euch antworten, aber das ist eine ziemliche One-Way-Street, muss man so auszudrücken. Wir haben aber trotzdem hier wieder jede Menge Fragen eingesendet bekommen, Kai. Und ich würde damit sagen, wir legen hier auch einfach mal los. Weil natürlich, ich habe gerade das Gefühl, dass viele Leute machen sich Sorgen um den Nachwuchs auch bei WWE, nicht nur bei Headlock, sondern um das, was die nächste Generation sein könnte. Und hier hat der Ultimate Warrior auch gefragt, wo sind die neuen Ortons, Cenas und Lesnars? WWE setzt seit Jahren auf seine Klassiker, aber irgendwie gibt es kaum was Neues. Alle Jungen sind im Windschatten von Erstgenannten unterwegs und jetzt selbst schon relativ alt. Klar, 40 ist das neue 30, aber trotzdem haben diese Wrestler nicht so lange, waren diese Wrestler nicht so lange an der Spitze wie Cena und Co. Wie siehst du das aktuell, Kai?
Also trotzdem haben diese Wrestler nicht so lange an der Spitze. Also damit ist ja gemeint, dass jetzt quasi selbst wenn du sagst, du kommst jetzt erst mit 30 hoch, dann hast du ja nicht mehr so viel Zeit wie Randy Orton, der schon gefühlt mit 18 World Heavyweight Champion war. Es ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ich sag mal jetzt auch, diese große CM Punk-Zeit war ja auch in seinen, da war der Anfang 30, 33 oder sowas, auch um diese, ne, wir denken an 2011, klar war der auch 2009 schon Champion, die Fehde mit einem Jeff Hardy und sowas alles. Und man muss ja trotzdem sagen, auch bei so einem Cena, Orton, auch bei einem Lesnar, da sprechen wir wirklich auch schon von den Ausnahmetalenten, die da groß geworden sind. Es ist ja nicht, also auf diese drei Namen, die wir da nennen, folgen ja auch 200 Namen, die sonst auch noch da waren, das muss man ja ganz klar sagen. Und man muss ja auch mal schauen, ich finde, also ein Oberfemi ist ja auch immer noch jung, der ist ja auch nicht mal 30, haben wir letztens darüber gesprochen, ne?
Ja.
Und in dem sehe ich relativ viel. Und ein Gunther, der hat es ja auch erst irgendwie später dahin geschafft. Trotzdem glaube ich auch, dass wir einen Gunther mit seinem Stil, den kannst du da noch 7, 8, 9 Jahre haben. Also ich glaube eher bei ihm ist es so, wie lange er halt Bock hat. Und das ist ja einer der neuen Stars. Klar, McIntyre ist älter und Cody Rhodes ist älter, aber ne, wie er auch Ultimate Warrior schon selbst sagt, 40 ist das neue 30. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwer zu sagen, das ist jetzt das neue Supertalent. Weil auch gerade heutzutage, hier ist die Frage, stellt man sich auch breiter auf, um gar nicht mehr nur einen Wrestler so krass zu haben und verlässt sich dann auch auf die Alten? Oder also ich glaube, da kommt viel zusammen, oder wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich jetzt so ein gewisser Punkt. Ne? Wir sehen es jetzt bei einem Roman Reigns zum Beispiel, ne? Der natürlich eigentlich der nominell größte Star im Roster derzeit ist, wenn er dann mal regelmäßig da wäre. Er ist der größte Name nach diesem großen Run, den er eben gehabt hat. Und auch der ist natürlich schon 40. Aber wie lange haben wir den auch schon an der Backe? Und das sage ich so ganz bewusst, weil da hat man es ja auch gesehen, dass gerade wenn man eben Leute sehr stark pusht, dass das auch nicht immer sofort von Erfolg gekrönt ist. Und das ist ja eben das eine. Das andere ist, haben wir derzeit natürlich so im etwas gehobenen Alter, ich sag mal Ende 30, Anfang, Mitte 40, haben wir da derzeit viele Leute? Ja, absolut, ist halt einfach so. Ne? Cody ist 40, wie gesagt, Roman ist 40, Drew McIntyre ist 40, auch ein Jey Uso ist 40, ein Gunther ist 38, wie du gerade angesprochen hast. Dann haben wir natürlich auch noch die ein bisschen älter sind, ne? Randy Orton ist 45 und dann geht es natürlich noch weiter, ne? Rey Mysterio mit 51 und so weiter und so fort. Ne? Wird man auf lange Sicht wahrscheinlich so eine Abgangswelle haben? Ja, also ich gehe davon aus, dass auch jetzt, wenn jetzt ist ein Cena weg, logischerweise, der war ja eh nicht mehr regular, deswegen zähle ich den ja gar nicht dazu. Aber wir wissen, dass ein AJ Styles aufhören möchte. Wir wissen auch, dass ein Brock Lesnar nicht mehr ganz so lange machen wird. Ein Jericho, wenn der kommen wird, der wird nicht mehr lange machen. Auch ein Randy Orton ist ja de facto eigentlich jemand, der nur noch Part-Timer dabei ist. Und R-Truth und Rey Mysterio, die werden auch nicht ewig mehr wrestlen, sondern die sind halt so als Goodies noch sozusagen mit dabei und spielen sozusagen Nebencharaktere. Und CM Punk, denke ich mal, wird noch 3 bis 5 Jahre machen und dann ist auch irgendwann vorbei. Der ist 47, der wird auch nicht mehr ewig machen. Und deswegen sind wir eigentlich jetzt an der Position, dass wir neue Talente ranschaffen müssen. Und ich finde, das merkt man jetzt in den letzten Monaten auch verstärkt. Du hast die Ofemi angesprochen, der jetzt hochgezogen wird. Wir haben viele Call-Ups und wir haben auch einige Pushes. Und ich finde, man darf da auch nicht immer nur das so einseitig sehen. Ah, da sind so viele Leute alt. Es sind auch noch viele Leute sehr jung. Also zum Beispiel die Rhea Ripley ist ein Superstar und die ist noch nicht mal 30.
Ja. Also klar, bei Frauen ist auch mal ein bisschen anders mit dem Alter, muss man sagen. Da muss man eigentlich auch mal so 5 bis 10 Jahre abziehen. Wenn man jetzt mal, also
da ist das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Das ist ja das Kuriose im Women's Wrestling. Natürlich gibt es da die Frauen, die dann irgendwie Mitte, Ende 30 abgetreten sind. Aber dadurch, dass das Women's Wrestling dem Männer-Wrestling eigentlich so lange hinterhergelaufen ist und so wenig gepusht worden ist über lange Zeit, wissen wir gar nicht, wie lang können denn, und vor allem da auch die Frage natürlich, wie lange wollen Frauen da aktiv im Wrestling sein? Aber trotzdem, bei einer Rhea Ripley gehe ich davon aus, dass wir die noch 10 Jahre mindestens sehen werden in der Position.
Mindestens. Denke ich auch. Ja. Also von daher ist es, deswegen ist es so ein bisschen schwer, das verallgemeinert zu sagen, ob wir da jetzt diese Stars haben oder nicht und was da halt fehlt, weil im Endeffekt, du hast halt trotzdem große Stars, also ich glaube, wenn du sagst, also wirklich, egal wie man die halt findet, ein Cody und ein John Cena, ach, ein Cody und ein Roman Reigns, das sind halt die Superstars dieser Generation. Klar ist jetzt auch ein Cody erst seit x Jahren wieder da, aber trotzdem guck dir mal diese Präsenz an, die man dem auch gibt. Ne? Also das ist eben eine Sache, die sucht trotzdem auch seinesgleichen im Roster und du hast eigentlich von, also 40 Jahre jüngere, in Anführungsstrichen, hast du ja trotzdem niemanden, der so auf diesem Level ist wie ein Cody oder ein Roman Reigns.
Nee, da hat man sich jetzt auch die letzten Jahre sehr drauf verlassen, wenn man ehrlich ist. Ja, ne? Man hat wirklich mit den Spielfiguren, die man sozusagen hat, mit denen hat man hantiert und hat das vielleicht auch ein bisschen versäumt, ein paar Stars, die eigentlich so weit gewesen sind, an die Spitze zu bringen. Trotzdem bin ich halt da mal gespannt, ob es wie viel ihr gelingen wird, einen von den wirklich ganz Jungen, die wir jetzt haben, Javon Evans ist 21, ne? Da gab es auch gegenteilige Kommentare quasi und Meldungen, wie hoch sein Standing ist, aber ich glaube auch, dass man den versuchen wird zu pushen, einfach weil er so jung ist. Obafemi, wie du schon richtig angesprochen hast, ist jemand, der da sehr jung ist und auch eine Kendall Gray zum Beispiel, wenn wir auf die Damen schauen, ist super jung und bringt extrem viel Potenzial mit. Also ich glaube, WWE und die Verantwortlichen sehen das schon, dass da ein Generationenwechsel stattfinden muss. Und vor allem sieht man jetzt, dass man da auch ein bisschen Ruhe für haben muss. Ich meine, wir haben es auch schon jetzt bemängelt, dass die Call-Ups eigentlich so reingeworfen werden, teilweise, und nicht präsentiert werden und aus diesem Start eigentlich ein Problem werden kann, weil die Leute die Fans keine richtige Beziehung zu den Wrestler, Wrestlerinnen aufbauen. Können wir das bei Julia zum Beispiel gesehen?
Ja, bitte. Und was wir nicht vergessen dürfen. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt vielleicht gerade jemand irgendwie sein Handy oder sein Autoradio anschreit. Wen wir nicht vergessen dürfen, ist ein Bron Breakker. Also
das wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Talent, was man jetzt präsentiert, was vielleicht so in diese Richtung eines Brock Lesners gehen könnte. Ne? Also nicht, dass jetzt jemand denkt, die reden seit 5 Minuten, aber er will nicht Bron Breakker, das kann nicht sein. Also deswegen wollte ich den da noch kurz reinschmeißen.
Bron Breakker ist ja auf dem Weg dahin. Also ich glaube, Bron Breakker, von dem können wir ausgehen, wenn er bei dieser oder bei der kommenden WrestleMania noch nicht im Main Event steht, dass der spätestens nächstes Jahr oder aller spätestens übernächstes Jahr in einem Main Event stehen wird. Wir haben es jetzt auch bei Raw hier in Deutschland gesehen. Ne? Also die Reaktionen auf ihn sind eindeutig. Der ist over wie Sau, im Gegensatz zum Rest der Vision. Aber der kommt super gut an. Der kriegt sein Standing. Der wird auch noch seine großen Fäden bekommen. Der wird seine großen Siege bekommen. Und der ist jetzt 28, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also, und das muss man auch sagen, John Cena ja noch nicht mal, aber natürlich so Fälle wie einen Randy Orton oder speziell auch einen Brock Lesnar. Also es kommt nicht von ungefähr, dass Leute einen Brock Lesnar als so ein Glücksgriff des Jahrhunderts bezeichnen. So einen kriegst du nicht oft, der mit Anfang 20 auch auf der einen Seite diese Aura mitbringt, aber auf der anderen Seite auch, schaut euch mal die alten Lesnar-Matches an, wie der sich bewegt hat. Das war nicht alles klug, was er gemacht hat, sagen wir es mal so. Genau, aber der hat ein unfassbares Gesamtpaket mitgebracht. Und ich glaube, das ist auch genau das, was WWE sucht, weshalb man halt in diesem Next-in-Line-Konzept und Programm neue Leute speziell aus anderen Bereichen sucht, dass man nicht nur schaut, wer ist denn in den Indies groß, sondern man schaut eben, Sol Ruka, anderes Beispiel, die ist auch noch super jung, ich glaube, die ist auch Mitte 20 oder sowas, die ist für mich auch jemand, die da eine große Rolle spielen kann. Also, ja, werden wir viele Abgänge haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man hat auch genug Futter darunter, um das zu kompensieren. Und man hat jetzt eigentlich so 2-3 Jahre Zeit, um ein paar Leute hochzupushen, die dann da eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass ein Obafemi und auch ein Bron Breakker da ganz, ganz vorne mit dabei sein werden.
Gefahr ist natürlich trotzdem, du brauchst halt die entsprechenden Ticket-Mover. Ne?
Ja, klar. Ja.
Und auch mit 2-3 Jahren Präsentation kommst du natürlich nicht auf die Level eines Rey Mysterio, Randy Orton, CM Punk, John Cena, weil er einfach natürlich ganz viel mitschwingt, auch an Emotionen und sowas. Und die müssen ja erst genannte Talents erstmal kreieren im Laufe ihrer Karriere, von daher. Aber also da muss man sich auf jeden Fall trotzdem auf die Hinterbeine setzen und die Leute auch entsprechend präsentieren.
Ja.
Weil du kannst nicht immer nur sagen, wir haben ja so ein bisschen die alte Garde, die machen halt ein bisschen länger und die bewegen dann Tickets für uns, sondern irgendwann hast du das doch selbst in der Hand.
Ja, und ich möchte hier noch einen Namen reinschmeißen, den habe ich auch schon ein paar Mal genannt, der ist auch nicht mehr so super jung, aber der gerade eine Nebenrolle eigentlich nur spielt mit dem El Grande Americano. Ich bleibe dabei, dass ein Ludwig Kaiser in 2 Jahren oder so auch eine ganz, ganz große Rolle spielen könnte. Der bringt für mich sehr, sehr viel mit. Ich glaube auch, dass er von diesem El Grande Americano-Gimmick und der Art und Weise, wie er es umsetzt, beim Office massiv profitiert. Und ich glaube, dass der nicht ausschließlich im Schatten von Gunther stehen wird, sagen wir es mal so. Aber der ist ja auch schon 35 jetzt inzwischen, aber nichtsdestotrotz. Hier wurde noch gefragt vom Jonathan. Mir fällt in letzter Zeit immer wieder auf, dass wenn Olaf positiv über ein WWE-Talent spricht, Kai oft eher negativ darüber denkt und kein Potenzial sieht. Daher die Frage, bei welchem Talent sieht Kai vielleicht mehr Potenzial, welches nicht so offensichtlich ist wie Obafemi?
Boah, also wir haben uns ja auch bei Sachen angenähert, muss man ganz klar sagen, wie bei einem Ethan Page, ne?
Ja.
Und also ich sehe zum Beispiel, weil das für mich mehr Main-Roster tauglicher ist, ich sehe Potenzial bei einem Trick Williams, auch wenn es bei NXT dann irgendwie weniger geklappt hat, aber ich sehe es ein bisschen wie bei einem Bron Breakker, dieses Bellen, das ist auch wie so ein Feed Me More bei Ryback, sowas kann, oder auch wie ein Rusev Day, sowas kann in einem Main-Roster sehr viel ausmachen, meiner Meinung nach. Das wäre ein Talent, was ich mit reinnehmen würde. Ansonsten jetzt so spontan, ich überlege gerade noch, wenn mir noch einfällt, also wo ich wirklich sage, so Potenzial, um wirklich was Großes zu erreichen, tue ich mich gerade spontan schwer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade irgendwie...
Der Kai hat einfach alle. Ganz einfach.
Ja, so ja ist aber halt. Also... Wolf ist ja auch viel Fanbrille, der sagt, naja, Kaiser sehe ich und sowas, alles klar. Ich kann natürlich auch sagen, also die Sache ist halt immer, gehe ich außer Emotion oder gehe ich halt das, was ich für realistisch halte? Gehe ich außer Emotion, sage ich, Junge, Ilja Dragunov kann die nächsten 10 Jahre die Midcard dominieren, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Habe ich auch nie gesagt. Ich habe gesagt, ich würde den gerne da sehen. Aber ja, ich sehe es auch nicht.
Also deswegen meine ich ja, was ich sagen könnte. Ja. Also von daher, und er ist, also dann liege ich lieber falsch, ne? Als Wolf, der dann sagt, guck mal, ich hatte recht.
Ja, ja, ich nenne einfach alle und dann habe ich irgendwann wenigstens einmal recht, weißt du? Nee, also ich glaube, das ist, für mich braucht das, wenn ich jemanden ansehe, das braucht so einen gewissen Funken, dass man da wirklich diesen It-Faktor, wie man immer so schön sagt, dass man den spürt. Und trotzdem muss man dann wiederum nur noch berücksichtigen, ist das jemand, der auch innerhalb des Produkts gut funktionieren kann. Ne? Also Obafemi, ich habe damals von Beginn an gesagt, mein Gott, ist der beeindruckend. Ne? Und wenn der sich nicht irgendwas leistet Backstage, dann ist der auf jeden Fall jemand, der eine große Rolle spielen kann.
Weißt du, wo ich Potenzial sehe bei Kit Wilson?
Weil du ihn unterhaltsam findest.
Ja, weil das Team einfach geil ist.
Ja, aber du findest auch einen Joe Hendry geil, aber glaubst auch nicht, dass der jetzt der super Main-Roster-Star wird, wenn man ehrlich ist.
Nee, eben, weil ich halt Realist bin, nicht so wie du.
Habe ich auch nie gesagt. Ich glaube, ich finde, dass der sicher jetzt schon auf eine gewisse Art und Weise totläuft, wenn man ehrlich ist. Machen wir weiter hier. Was ist euer, das hat auch vom Jonathan, was ist euer Wunschszenario für die Entwicklung von Cody Rhodes für das aktuelle Jahr, also für 2026?
Was sollen wir jetzt auch sagen? Ja, Homelander, Cody und
schon wieder, immer.
Das ist natürlich recht einfach. Also klar ist das so ein bisschen das Wunschdenken, ne, dass wir irgendwie einen krassen Heel-Cody bekommen. Hatten wir auch schon im Ausblick drüber gesprochen, halten wir es für realistisch, dass das passiert? Eher weniger, weil er ist eben das Poster-Babyface für die Company. Ja, von daher ist es schwierig. Ja, ich hätte Bock auf so einen dunkleren Heel Cody, ne, dieser gebrochene Held, wie gesagt, Homelander Cody natürlich. Ja, also ja, das wäre mein Wunschszenario.
Es gab jetzt ja Meldungen, dass er nach der Niederlage gegen Drew McIntyre sich ein bisschen entwickeln soll. Ich sehe trotzdem nicht,
dass er... Schon vor 2 Jahren.
Ja, ich weiß, das ist halt das Problem. Jedes Mal, wenn irgendwas passiert, dann sagt man, oh, jetzt passiert irgendwas.
Hast du gesehen, gegen Kevin Owens, da war der ein bisschen härter. Ja, jetzt gar nichts rausgeworden.
Genau, das ist es halt eben. Und natürlich kannst du hinterher sagen, ach, schau mal, hier diese Momente, die waren es dann. Aber ich glaube, wir werden Cody als Babyface weitersehen. Vielleicht hier und da mal ein bisschen härter, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen kompletten Twist bekommen. Dafür funktioniert er zu gut. Der ist ein Podcast-Host, der ist der Medienprofi. Du kannst dieses American Nightmare-Gimmick und dieses Face of the Company, was er halt nun mal de facto ist, Roman Reigns ist nicht da, um die Company zu repräsenten. Ja. Immer wenn irgendein großer Sportsender, Nachrichtensender, was auch immer, den größten Star haben will, Cody, ab die Post, ne? Deswegen, der wird jetzt nicht anfangen, auf einmal komplett durchzudrehen. Also, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann mal in einer ganz dunklen Fehde vielleicht mal sagt, ja, hier, jetzt färbe ich mal die Haare schwarz, wie er es damals gegen Brody Lee gemacht hat, zum Beispiel, ne? Und dann sagen alle, oh, jetzt ist er hier, da trägt er einen dunklen Anzug, nicht mehr den blauen oder so. Aber ich glaube, der wird trotzdem der Babyface Cody sein. Und man wird sich das lange aufheben, ihn zum Heel turnen zu lassen. Nämlich genau so lange, bis man weiß, dass man jemand anders hat, der daran massiv wachsen kann. Und den haben wir gerade noch nicht. Wir haben nicht dieses eine aufstrebende Babyface, was quasi dafür genutzt werden kann, um Cody da an den Karren zu pinkeln. Genau, ähnliche Frage hast du der Flo auch gestellt. Wie geht's mit Cody weiter? Der wird jetzt wahrscheinlich einfach auf die Jagd nach seinem Championship gehen. Entweder per Rematch oder Rumble oder Elimination Chamber. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Dann hat der Flo auch gefragt hier, wird Sami Zayn nochmal World Champion?
Haben wir da im Podcast drüber, haben wir privat drüber, ich weiß es gar nicht.
Wir hatten dieses Ranking, ne? Wer wird der nächste, ja.
Ich glaube, wir hatten uns auch darauf geeinigt, dass man ihm auf jeden Fall mal so ein hier bitteschön Run geben könnte. Also ja, ich kann es mir vorstellen, aber auch da ist immer die Frage, wie gehst du weiter mit den aktuellen Regentschaften um? Also haben wir auch mal wieder häufiger 2-3 Monate Regentschaften oder müssen wir immer über 10 Monate plus reden? Weil falls das der Fall ist, wird es schwieriger für einen Sami Zayn da reinzukommen, weil du hast ja auch gewisses Talent, was du präsentieren willst, was du präsentieren musst natürlich, wenn wir jetzt wieder sagen, Braun Breaker, Obafemi, nächste Generation. Also geht man davon weg, dann ja, falls man weiter an diesen langen Regentschaften festhält, dann sehe ich da einfach keinen Platz.
Der wird seinen Moment bekommen. Ich glaube auch, dass er einmal World Champion werden wird. Auf der einen oder anderen Seite. Mit einer entsprechenden Storyline vorweg. Ähnlich wie wir es jetzt letztes Jahr gehabt haben mit Gunther. Ich kann mir auch da vorstellen, dass man irgendwann über den Weg geht, Royal Rumble Sieg und dann eben da WrestleMania Match oder so. Weil das funktioniert. Sami Zayn als Top Babyface funktioniert super gut. Wenn du gerade keine anderen in der Hinterhand hast oder so, kannst du Sami Zayn immer reinschmeißen. Das passt schon. wird halt einfach bekommen. Ja, wird das aber ein Dauerding sein? Nee, ganz einfach. Und der Flo hat auch gefragt, hat Dominic Mysterio das Zeug zum World Champion?
Das ist übrigens noch so ein Name, wo ich sage, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial.
Ja, der ist auch noch sehr, sehr jung. Das wäre natürlich auch noch jemand, der hier die Company eine Zeit lang tragen kann. Aber kann er wirklich das Face of the Company und World Champion werden?
Für mich ist World Champion nicht zwingend direkt Face of the Company, weil Damian Priest war auch nicht Face of the Company, aber war World Champion.
Gut, aber kann er dann World Champion werden, Dominic Mysterio?
Ja, zu 1000%.
Ich denke auch. Also natürlich, ich finde, was bei Dominic so ein bisschen dagegen spricht, ist so ein bisschen die körperliche Präsenz, die er halt eben nicht ganz so mitbringt. Aber auch da kann er noch ein bisschen dran arbeiten. Und das kompensiert er ja massiv durch Charisma. Also von daher, ich glaube auch, dass er das schaffen kann, aber der hat noch einen Weg vor sich und Dominic Mysterio ist bis jetzt nicht unbedingt über die Matches overgekommen, sondern der ist halt durch Character Work und Storytelling overgekommen und der nächste Schritt für ihn wird sein, dass er irgendwann auf natürliche Art und Weise Babyface geturnt wird, in meinen Augen, oder?
Ja, genau, und sind wir mal ehrlich, gerade auch wenn wir von WWE sprechen, da geht es auch eher darum, als Character Over zu kommen, als durch geiles Wrestling.
Ja, und wenn beides zusammenkommt, ist es umso besser, wenn man ehrlich ist.
Natürlich.
Flo fragt auch, wie seht ihr die Entwicklung von Roxanne Perez?
Ich finde, da wo sie ist, ist sie sehr gut eingesetzt. Judgment Day, sie wird präsentiert, sie ist quasi weekly im TV. Wir haben ja schon häufiger gesprochen über missglückte Call-Ups, Leute haben nicht ganz ihren Spot gefunden. Ja, klar, irgendwann wird sie sich daraus emanzipieren müssen, aus diesem Judgment Day-Dingen, aber auch eine Roxanne Perez ist noch unglaublich jung. Ich glaube, das tut ihr sehr gut. Sie kann an Seite von Kleine Liv Morgan ist auch jung, aber die ist ja trotzdem schon länger im Main-Roster dabei. Sie kann an der Seite von der Liv Morgan was lernen, sie kann von einem Finn Balor was lernen, sie kann auch von der Raquel Rodriguez was lernen. Also die sind ja trotzdem alle schon mehr oder weniger länger im Main-Roster dabei. Sie ist ja noch da so ein bisschen das Küken, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja. Von daher, ich finde, die ist sehr gut eingesetzt da, wo sie aktuell ist.
Ja, sehe ich ganz genauso. Judgment Day als Startpunkt, auch dieser kleine Flirt mit Dominik, den wir da gehabt haben in der Abwesenheit von Liv Morgan. Auch da, wir warten im Endeffekt darauf, dass sie quasi da ausbricht. Liv Morgan ist mega over, das haben wir jetzt ja auch in Deutschland gesehen. Ne? Die Reaktionen auf sie waren sehr, sehr stark. Auch die kannst du auf lange Sicht wieder zum Babyface turnen und kannst eben Roxanne dann als Heel einsetzen. Und also, wie gesagt, wir haben schon in letzter Zeit viel die Call-Ups hier kritisiert. Mit Roxanne Perez, du hast sogar keinen richtigen Übergang gemerkt. Klar, du hast ein bisschen geholpert am Anfang gehabt, aber sobald sie dann im Judgment Day und in der ganzen Geschichte drin gewesen ist, war sie halt da und die ist jetzt für mich nie negativ in irgendeiner Art und Weise aufgefallen, sondern hat es halt alles problemlos gepasst. Ich fand das sehr gut bis jetzt.
Ja.
Deswegen, die wird auch Champion werden irgendwann. Also,
gehe ich auch ganz stark von aus.
Muss man hier kein Prophet sein. Also ihr macht euch offensichtlich alle viel Gedanken darum, wer wie wann wo Champion wird und wer wie wo wann eine große Rolle bekommt. Weil auch hier kam noch die Frage vom Jonathan. Glaubt ihr, Finn Balor hat irgendwann nochmal einen Push Richtung World Title? Hilft oder schadet er ihm der Judgment Day momentan eher? Also jetzt kriegt er erstmal sein Titelmatch in Belfast. Aber so leid es mir tut, gewinnen wird er da nicht.
Nee, klar, das ist dann ist man wieder negativ, aber man muss ja auch dann, also ich mag halt nicht diese Aussagen, ich mag nicht diese Olaf-Aussagen sozusagen, so eigentlich nicht, aber es können natürlich, also das sind so Olaf-Merz-Antworten, ne? Ich sag nur entweder ja
pass
oder
mal
nein.
Auf hier, ja, Olaf Merz. Ich gebe dir gleich ein paar.
Auch im Monat 12.000 Euro für einen Friseur ausgeben, bitte. Nee, aber ich, also.
Was meinst du, wo das Headlock-Geld landet?
Alles komplett zum Friseur. Ne?
Spitzenschneiden, jede Woche. Ja.
Genau. Und Bart frisch machen.
Ja.
Deswegen spare ich mir viel Geld. Aber auch da Finn Balor, also ich bin bei dir, er gewinnt den Belt natürlich nicht. Und ich sehe ihn auch nicht mehr im Main-Title-Picture irgendwo was gewinnen. Würde ich es mir wünschen, natürlich, klar, weil es immer diese Sache ist, Mann, der hatte diesen großen Push, hat sich im Match verletzt, das ist doch irgendwie schade, was da passiert ist. Man hat richtig an ihn geglaubt und dann hatte er einfach sehr viel Pech. Und also, ja, im Endeffekt, also schadet ihm der Judgment Day auf eine Art schon, weil er ja eigentlich zu viel mehr in der Lage ist. Aber ich glaube auch, der Judgment Day sorgt dafür, dass wir Finn Balor wöchentlich im TV sehen. Ja. Weil wäre er nicht da drin, dann würden wir ihn gar nicht sehen, oder?
Ich glaube, dann wäre er bei NXT, wenn ich ganz böse bin. Der auch der hat eine komfortable Rolle da. Er hat auch ein gewisses Standing natürlich durch seinen Run, den man bis jetzt gehabt hat. Der ist auch inzwischen auch ein Veteran, muss man auch hier nochmal ganz klar so sagen. Ist ein guter im Ring. aber ich sehe es nicht, dass er irgendwie da nochmal wirklich ernsthaft in Titelregionen kommt. Die Zeit ist vorbei und man merkt ja auch, dass andere, jüngere teilweise, da ihn schon längst überholt haben, ne? Braun Breaker zum Beispiel.
Ja.
Der wird das machen, was viele ältere Mitkader jetzt in Zukunft häufiger machen werden. Der wird nämlich der Unterstützer sein, dass neue junge Leute ganz nach oben kommen, ne? Weil er halt eben glaubhaft ist, der hat eine gewisse Kredibilität, der hat eben diese Geschichte mit der Universal Championship, der hat auch dieses Demon-Gimmick im Hintergrund, das kannst du auch noch irgendwann mal rauspacken, wenn du es brauchst. Das wird seine Aufgabe sein in Zukunft und das ist nichts Schlimmes dabei, muss man auch dazu sagen. Solche Leute brauchst du eben auch und der kann garantiert auch den jungen Leuten noch was beibringen, aber ich sehe es nicht, dass man jetzt das Triple H auf einmal jetzt nochmal einen Narren an Finn Bella frisst und sagt, Mann, du jetzt World Champion, ne? Nicht CM Punk, also dann, nee, also glaube ich nicht. So leid es mir tut, dann doch eher jemand wie eben Sami Zayn, der viel stärker over ist als ein Finn Bella. Und dann wird noch gefragt vom Flo, sollte Johnny Gargano einen Singles-Push bekommen? Nachdem Tommaso Ciampa jetzt weg ist.
Also alle, die ich mag, sollten einen Singles-Push bekommen. Aber ich glaube, die letzten Jahre zeigen auch, dass Johnny Gargano gar nichts bekommen wird. Also klingt hart, aber ist schon so, oder?
Ich glaube, er kriegt jetzt seine Stories hier und da, zumindest zu Beginn, wo Tommaso Ciampa weg ist. Aber ich glaube, der wird keine große Rolle spielen. Also es tut mir leid. Also bei NXT Black and Gold hat er halt super gut funktioniert. Aber das ist halt inzwischen auch ein Stückchen Nostalgie und war damals ein Produkt, was extrem auf den Indie-Fan zugeschnitten gewesen ist. Ich sehe derzeit keine große Rolle für einen Johnny Gargano. Es sei denn, wirklich also so ein Midcard, der entweder wahlweise Techniker oder der kann ja auch sehr funny sein. Das muss man auch dazu sagen. Also der ist ja durchaus jemand, der auch unterhaltsam sein kann.
Er hatte ja auch dann bei NXT diese Sami Zayn-Rolle.
Ja, also genau.
Als Ultimate Underdog. Übrigens, also es war gerade wie so ein Stich ins Herz, aber es stimmt natürlich komplett, zu sagen, Black and Gold, Johnny Gargano ist auch ein bisschen Nostalgie.
Ja.
Weil, also, ich denke mir so, das ist doch 3 Jahre her. Aber dann überlege ich und denke mir, Mann, du hast recht, das ist wirklich auch irgendwie Nostalgie, weil es ist dann 8 Jahre eher her. Lass es 6 Jahre sein. Nee, guck mal, ja. 8 Jahre eher. Mann.
Ja. Aua. Ja, und Johnny Gargano inzwischen auch schon 38 Jahre, ne? Und der war ja auch jetzt nie jemand, der, also so leid es mir tut, ist ein toller Wrestler, aber der war trotzdem nie jemand, der so das Schild WWE komplett auf seine Brust tätowiert gehabt hat. Ne? Der war eigentlich, ich spreche da aus Erfahrung, der war eigentlich zu klein, der war nicht gut genug am Mikrofon, der war ein guter Wrestler. Das ist vollkommen legitim. Der hat gut bei den Indies funktioniert damals und der ist dann eben rübergekommen, hat da sich auch weiterentwickelt. Aber ich sehe es nicht, wie er als Singles-Wrestler, gerade bei dieser Schwemme an Talent, die wir bei WWE und NXT haben, warum man da, das ist ähnlich wie bei einem Finn Bella, warum sollte da noch jemand sagen, ja, hier guck mal, da kommt der Oberfemi und da kommt der, aber den Johnny Gargano, den haben wir hier in der Hinterhand, den pushen wir jetzt mal so richtig. Sehe ich nicht. Also klar, ja. Als Midcard-Act, als Comedy-Geschichte, vielleicht auch noch mit Candice mit dabei. Die Family damals war super unterhaltsam. Vielleicht greift man das nochmal irgendwie auf, aber sehe ich nicht. Der wird seine Rolle haben, aber ich kann mir auch vorstellen, und damit leite ich zur nächsten Frage über, die ein bisschen unangenehm ist, die der Chris 89 gestellt hat. Mit wem rechnet ihr bei der nächsten WWE-Entlassungswelle? Und also wer hat bei der WWE keine Zukunft? Nicht bei der nächsten Entlassungswelle, aber ich glaube nicht, dass ein Job von Johnny Gargano für die nächsten 10 Jahre sicher ist.
Das glaube ich auch. Das ist, ja. Und sonst halt viel auch dieses Midcard-Talent oder eher Undercard-Talent. Also auch wenn man sie jetzt präsentiert, ne? Und ich die sehr gerne mag. Und man auch gemerkt hat, dass die Reaktionen ziehen auch. Aber auch so Leute wie ein Otis, Akira Tozawa. Ich weiß auch nicht, ob man dann sagt, ja, die sind halt gut für so House-Shows und da haben die Leute Spaß dran. Aber guck, also wie war es auch mit einem Artruse zum Beispiel? Klar, der wurde nicht entlassen, ist Vertrag ausgelaufen. Aber ich glaube, gerade in diesen Gefilden muss man immer sehr aufpassen.
Ja, und auch Storyline-bedingt, ne? Also ich habe mich jetzt zum Beispiel wir haben auch darüber gesprochen, ne, dass ein Apollo Crews noch bei WWE ist, hat mich ja fast schon gewundert, der war so lange verletzt und zurückgekommen ist. Ich glaube, es ist immer so zynisch, wenn man hier über Jobs und damit über Leben so diskutiert, ne? Aber ich weiß, dass es natürlich euch interessiert, deswegen so ein paar Namen. Ne? Beim Apollo Crews, den haben wir dann bei AAA gesehen, den sehen wir mal beim Main Event. Aber braucht WWE den? Nee, eigentlich nicht. Auch so ein paar andere Namen, vielleicht auch die, wo man sich vielleicht fragt, so schaffen die den Sprung von NXT zu Raw oder zu SmackDown. Ich sehe zum Beispiel nicht so viel in Brooks Jensen, so ein Beispiel, ne?
Ja. Auch hier, ne, man hatte natürlich auch jetzt die Partnerschaft mit den Promotions, aber auch hier der ganze Legado und sowas alles.
Ja.
Weil du hast eine gewisse Zeit lang sehr viele Luchador, Mexican Talent gesigned, auch einen Santos Escobar oder sowas, weil jetzt musst du mal gucken, du hast jetzt Penta, du hast Rey Fénix, eigentlich ist damit auch schon die Luchador-Riege gut bedient. Du hast noch einen Dragon Lee, der eigentlich erst der große neue heiße Scheiß war, dann war es aber, auch wir lassen dich fallen, weil wir jetzt Penta bekommen.
Ja.
Also klar, ne, der hat dann ja seine Regentschaft mit AJ Styles und sowas alles, aber ich glaube auch, dass der so in ein, zwei Jahren auch so eine Apollo-Crews-Rolle bekommt, so ein Dragon Lee, auch wenn ich den mag und auch wenn der spaßig ist. Ja.
Mal gucken, wer von Darkseid übrig bleibt, auf lange Sicht. Das ist eben auch so ein Teil davon, ne? Du hast viel Talent, was von NXT hochkommt, über Evolve teilweise. Klar kannst du ihn noch weiter verteilen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Und man hat ein unglaublich volles Roster und man füllt halt immer wieder auf. Und natürlich fallen da immer wieder links und rechts welche raus.
Und es kommen auch trotzdem immer welche, nicht von unten, sondern so von der Seite nach. Wenn du jetzt auch so überlegst mit Aleister Black, Rusev, Matt Cardona. Ne? Also die springen dann einfach ins Main-Roster rein auf einmal.
Ja. Und vielleicht auch einfach Leute, die frustriert sind. Ne? Also das kommt auch noch mit dazu. Das fällt zwar nicht in die Entlastungswelle rein, aber vielleicht einfach in die, wir verlängern den Vertrag nicht. Und da sehe ich zum Beispiel jemanden wie Montez Ford ganz vorne mit dabei, der, weißt du, also der gehen möchte, der vielleicht einfach sagen will, nee, mir reicht es jetzt hier vielleicht auch, ne? Obwohl seine Frau auch bei WWE
ist. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das könnte halt so ein Grund sein, zu sagen, meine Frau ist halt hier, dann bleibe ich hier. Aber im Endeffekt, ja, auch die Street Profits, da hast du auch nichts draus gemacht. Ne?
Ja, und also da von wegen Storyline, wenn wir den MFT sehen, je nachdem, wie lange es den noch gibt, und so leid es mir tut, ich bin großer Fan von JC Mateo, aber de facto ist der halt jemand, der für WWE in meinen Augen bis jetzt noch gar nicht groß funktioniert hat, sondern einfach nur Füllmaterial gewesen ist.
Ja.
Also, ne, ist ein toller Wrestler, ne, Jeff Cobb, aber why? Ne? Und wenn man den MFT nicht mehr hat, wird der einmal durchs Roster rutschen, dann wirst du vielleicht sagen, ja gut, den schickt man zu NXT zurück, dann schickt man vielleicht zu AAA oder zu Evolve oder so, aber da weiß man auch nicht genau, wo dann der Rotstift angesetzt wird. Ne? Also eben gerade, weil da so viele neue Namen nachrücken. Genauso auch hier auch diese Frage vom Chris, ne? Welche Indie-Stars sieht ihr als nächstes auf der großen WWE-AW-Szene durchsteigen? Der Markt ist ja durch die vielen Kooperationen und dem WWE-ID-Programm ja bereits sehr ausgedünnt. Und das finde ich gerade so schwierig, ehrlich gesagt. Klar kommen immer wieder neue Namen hoch, aber das haben wir auch schon vor einiger Zeit gehabt, dass du eigentlich im Indie-Bereich, wenn überhaupt noch richtig Indie-Bereich existiert, den man vernünftig verfolgen kann und wofür man die Zeit hat, das zu verfolgen, diesen großen Hype, den es früher mal gegeben hat, wo gefühlt das halbe Internet über einen Wrestler gesprochen hat, der nicht bei WWE gewesen ist, den gibt's eigentlich gar nicht mehr so richtig.
Nee, also, und besonders, sobald ein Wrestler auch nur ansatzweise in diese Sphären eintaucht, ist er sofort, okay, der kommt da und dahin. Also ich erinnere jetzt irgendwie Michael Oku oder sowas. Ne? Da hieß es, der kam dann auf einmal wurde der irgendwie Name, über den man häufiger gesprochen hat, und dann hieß es, ja, der geht zu AW.
Ja.
Also das hast du halt auch ganz häufig, gerade auch bei UK-Talent. Boah, es ist wirklich schwierig. Du musst ja auch überlegen, du hast jetzt ja Leute geholt, wie zum Beispiel jetzt bei uns ein A. LeBlanc oder auch ein Mike DiVecchio. So, die musst du ja erstmal bei NXT präsentieren. Ich sag mal jetzt klar, ein A. LeBlanc hat jetzt sogar ein Titelmatch gegen Ethan Page nächste Woche bei NXT. Das ist ja auch schon mal eine Sache, aber das heißt ja nicht, dass er angekommen ist. Das ist der erste Schritt von 100 Schritten, die du gehen musst, um dich da zu behaupten, zu präsentieren. Also, ne, das war eine Sache, die wir schon angesprochen haben, dieses immer kaufen, 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 weil wenn wir so schon mal unter Vertrag haben, dann kann sie kein anderer mehr holen, wenn sie Potenzial zeigen, dann können sie sich bei uns entwickeln. Sonst hast du ja teilweise vor über 10 Jahren fertiges Talent geholt und hast dann einfach nur gesagt, so macht man es bei der WWE.
Ja,
wir denken an Kevin Owens, El Generico, Prince Devil, also Finn Balor und sowas, alles diese ganzen Namen, die hast du geholt, die waren schon super riesig. Also überleg auch mal, wie spät ja auch dann ein Walter, ein Gunther dahin gekommen ist, wie spät ein Keith Lee dann auch gesigned wurde, obwohl er schon over war, ein Matt Riddle, der super over war. So, das Level können Leute gar nicht mehr erreichen heutzutage.
Ja, also wenn man da so ein paar Namen nennen möchte, ich habe mir auch wirklich vorher noch drüber nachgedacht, die ich da sehe, wer mich zuletzt sehr bei WXW überrascht hat und die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt habe, war Ricky Sosa. Den fand ich krass. Und
der war echt krass. Der hat auch geiles Charisma.
Ja, genau. Und den hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Der war auf einmal da. Ich habe den Namen so gelesen, so, okay, mal gucken, ne? Und der hat wirklich abgeliefert. Ich finde Dani Luna ganz cool. Und ich bin gespannt, ob Michael Oku noch seinen Weg gehen wird, den wir ihm schon so lange zugeschrieben haben. Weil irgendwie, das dauert halt auch. Mhm. Ich finde Man Like the Reese cool. Und ich aus dem deutschen Gefilden bin ich neugierig drauf, ob ein Ilya Bloom noch den Weg geht. Weil ich finde, dass der auch einen, der ist natürlich noch nicht so lange dabei. Aber der bringt schon sehr, sehr viel mit. Der braucht halt noch Erfahrung. Aber ich finde, der hat einen besonderen Look. Der hat auch eine gute Art. Und der weiß, wie er sich bewegen muss und präsentieren muss. Ob es dann für ganz oben reicht, weiß ich nicht, aber das wären so ein paar Namen, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Wie gesagt, vor allem Ricky Sosa hat mich, das war so einer, wie ich dachte, oh krass, der hat mich wirklich überrascht und begeistert, als ich den gesehen habe. Das passiert nicht so oft. Muss man hier aber an der Stelle dazu sagen. Aber ansonsten so Entlassungswellen. Wir haben auch zuletzt gesehen, dass WWE eher darauf aus ist, Verträge auslaufen zu lassen, als die Leute zu entlassen, weil man auch weiß, das kann eben auch zu Problemen führen sozusagen. Dann hat die Frauke, ich gucke gerade, der Nischenliebhaber hat noch gefragt, sind wir auch wieder gesehen, ne? 11.500 Zuschauer in Düsseldorf und ich glaube 10.600 in Berlin, also da kann man sich auch nicht beschweren. Und ich glaube, Mannheim war, glaube ich, sogar ausverkauft. Und überhaupt, sagt der Nischenliebhaber, dass Weeklies und Großveranstaltungen bei uns regelmäßig stattfinden, war doch zu unserer Zeit, also in den 90ern, die totale Ausnahme. Kai, sind wir in einem Hype drin und wir wissen es noch gar nicht?
Also das mit den Quoten kann ich nicht beurteilen. Also da müsste ich da wirklich mal in den Statistiken reingehen. Okay, ja, das klingt schon mal gut. Ich finde es halt schwierig, immer zu sagen, irgendwas hat einen Boom, wenn man selbst in dieser Bubble steckt. Weil das ist, also es gibt dann wirklich Fakten, die du messen kannst. Ne? Wie zum Beispiel, wie gesagt, hier eben das mit den Shows, dass die auf ProSieben Max sehr gut laufen. Und dass wir hier gut besuchte Shows haben. Das war zu einer Zeit auch auf jeden Fall anders. Wenn ich an meine ersten House-Shows denke, wo ich war, da hat es irgendwie 3.000, 4.000 Leute oder sowas. Also der Hype ist definitiv da. Ich würde jetzt nicht mal zwingend, dass wir Weeklies und Großveranstaltungen bekommen, dem zuschreiben, sondern das ist, glaube ich, eine ganz alleine finanzielle Entscheidung, weil du ihm sagen kannst, okay, wir lassen die Leute hier hungrig werden und deswegen können wir hier die Karten auch sehr easy verkaufen. Das ist dann teilweise einfacher als in Amerika sogar. Und dann kannst du dir sagen, okay, es ist nur ein, zweimal im Jahr. Deswegen können wir auch die Preise ein bisschen höher machen, mehr gewinnen. Also da sehe ich eine knallharte Business-Entscheidung hinter. Also ich verstehe, woher er kommt und ich würde es auch teilweise dann aufgrund der genannten Sachen auch unterschreiben. Aber also bei Boom denke ich immer an dieses 90er-Ding.
Ja, ja.
Sagst du, jeder kennt auf einmal Catchen und alle sagen immer, ja, ja, Undertaker und John Cena. Also ich sehe es da vielleicht eher als so ein Hype-Ding, weil dann auch, keine Ahnung, dann kannst du auch als Influencer mal hingehen und sagen, guck mal hier, ich war jetzt die erste Reihe und das ist irgendwie ganz cool und dann sehen die Leute das und dann ist es irgendwie Thema für 2 Wochen und danach geht es dann wieder um was anderes. Und für mich ist ein Boom eher was Langfristigeres und nicht nur ein Hype für x Wochen.
Ich glaube, wir werden so einen Boom, wie wir es in den 90ern gehabt haben, auch nicht bekommen. Allein dadurch, weil du eben so viel mittlerweile hast, was Einflüsse angeht. Ne? Wir hatten Stranger Things Boom, wir hatten dies und das. Eigentlich jagt ein Boom den nächsten. Dass eine Unterhaltungsform wie Wrestling nochmal so stark in die Mitte der Gesellschaft rückt, wie es damals der Fall gewesen ist, das wird nicht passieren, weil einfach diese Mitte der Gesellschaft inzwischen schon sehr, sehr crowded ist und sehr voll ist und da auch einfach viele Unterhaltungsformen dabei sind, die da auch nicht weggehen. Ne? Also das ist halt eben das Problem. Aber deswegen möchte ich so ein bisschen von dem Wrestling-Boom weg. Was man auf jeden Fall sagen muss, wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich glaube, so viel kann man hier definitiv schon mal sagen. Also wie schon gesagt, auch diese Einschaltquoten-Geschichte ist natürlich so ein Ding. Die Einschaltquoten sind gestiegen und die sind so hoch wie noch nie, aber es ist eben halt trotzdem noch in einem Rahmen der, ich weiß gar nicht genau, 300, 350.000 Zuschauer oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Leute da Punkt vom Fernseher sitzen und die Glotze einschalten. Also nichtsdestotrotz, ohne das schmälern zu wollen, die Entwicklung ist da, man ist hier so groß wie nie zuvor, das sieht man auch am deutschen Wrestling, den Promotions geht es auch inzwischen wieder gut, gerade nach der Corona-Zeit, also gerade auch die WXW, wenn man sich da die Zuschauerzahlen anschaut, die haben sich deutlich wieder erholt. Klassischer Boom würde ich es nicht nennen, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung, mehr aber auch nicht, weil ich glaube, das werden wir halt auch nicht nochmal haben, also es ist aber auch so ein bisschen Zeitgeist und kulturell bedingt, dass wir das nicht bekommen werden. Wir machen weiter. Moment, ich hatte gerade noch eine Frage, die ich hier. Genau, hier. Da sind wir nicht, hier bleiben wir bei Wrestling in Deutschland, nämlich. Wie viel Kayfabe braucht ein Wrestler, wenn er in einer normalen TV-Sendung auftritt? Siehe Gunther im Sat.1 Frühstücksfernsehen.
Also ich habe das sogar witzigerweise noch gestern angeschaut.
Ich auch.
Den Beitrag. Und ich finde, da braucht man eigentlich gar kein Kayfabe, weil es kommen eh die gleichen Fragen, so ja, das ist ja auch nicht so ganz echt, aber was ist es denn? Also Sat.1 Frühstücksfernsehen, das ist ja wirklich so die Basic Show für den Standard Fernsehkonsumenten. Wird da jetzt einer reinkommen und sagen, ich bin der Ringgeneral und ich bin hier der Böse, also das wäre ja schon fast ein bisschen affig, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, du bist bei Jimmy Fallon oder sowas, und dann kannst du so ein bisschen aus Spaß im Charakter sein.
Ja.
Okay, eine Sache, ne? Aber ich glaube, bei so einer Sache wie Frühstücksfernsehen, nee, das ist dann einfach so ein Interview, dort geht dann 10 Minuten, dann ist gut.
Ich finde, Gunther hat das ganz gut gemacht. Ne? Er war auf der einen Seite so ein bisschen zurückhaltend, so ist er aber eben auch. Ne? Der ist nicht so outgoing wie ein The Miz oder sonst irgendwas. Ne? Das ist ja einfach nun mal. Und der war ja sehr professionell, wie ich fand, aber auf eine sympathische Art und Weise. Und ich glaube, mit dem Charakter, den auch gerade Gunther hat, passt er da eigentlich auch ganz gut rein. Er hat ja sehr, so, das war so eine Mischung aus privat und eben dann trotzdem diese Zurückhaltung und auch diese Dominanz, die er dann hier und da auch mal so ein bisschen angedeutet hat mit John Cena und sowas. Das hat schon, wie ich finde, gut gepasst. Und ich finde auch, weil das die nächste Frage von Thomas im Zweiten gewesen ist, ne, wie sollte man als Wrestler auf die Frage, ist Wrestling fake, reagieren, hat er auch genauso richtig gemacht. Ne? Da hat die Moderatorin ja auch so ein bisschen nachgehakt und also dann auch gesagt hat, so, ne, sinngemäß, it takes two to tango, ne, wo er dann auch schon Gegner, Partner gesagt hat und sie hat ja, dann nachgehakt. Genau. Das hat er doch souverän gemacht. Wir sind, come on, es ist jetzt ja 2026, du kannst das nicht mehr den Leuten vormachen, dass es alles echt ist und dass die sich hassen und dass, weiß ich nicht, der Ringgeneral dann auch zu Hause sitzt und so eine große Tafel hat, wo er sich dann die nächste Strategie aufschreibt, ja, oder sonst irgendwas. Deswegen fand ich es auch total sympathisch, als er zum Beispiel gesagt hat, ja nee, wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich halt mit meinem Sohn. Dafür habe ich viel zu wenig Zeit. Das ist doch okay. Die Zeiten, also Kayfabe ist halt tot und WWE hat's mitgetötet, wenn man ehrlich ist.
Ja, eben. Und
Unreal kommt jetzt, es kommt die zweite Staffel Unreal raus, Entschuldigung. Wie viel Kayfabe brauchst du noch? So, guck dir halt Unreal an, so da ist Kayfabe.
Ja, also eben.
Ironisch.
Und mittlerweile, also dann ist es doch eigentlich viel sympathischer, dann heutzutage zu sagen, so guck mal hier, wir zwei im Ring, wir sind Partner, wir versuchen doch, dass wir beide gut aussehen, wir machen das so und so zusammen. Ja, also finde ich dann vernünftig. Also jetzt auch da, also weil auch die Fragen, das waren ja wirklich die Basic-Fragen schlechthin. Das wäre, wie hast du jetzt bei ChatGPT gesagt, welche 5 Fragen kann ich einem Wrestler stellen?
Ja.
Also von daher, ich fand, das war ganz Standard und das war gut beantwortet und das war gut erklärt. Also, und mehr braucht's da auch nicht.
Nee. Also ich finde, es würde aufgesetzt wirken, wenn da jetzt auf einmal jemand im Kayfabe ankommen würde. Also ich kann es nur sagen, als ich einmal zur WXW gekommen bin für ein Interview mit Ilja Dragunov und Ilja war dann so in so einem Halb-Kayfabe drin, hat noch mit russischem Akzent mit mir gesprochen, sobald die Kamera eingeschaltet gewesen ist, fand ich das total awkward und ich habe auch dann zu den Verantwortlichen gesagt, glaubt ihr, euer Publikum findet das so cool? Die wissen, dass der nicht Russe ist und dass der auch Deutsch, dass der nicht mit russischem Akzent spricht. Ne? Also deswegen, da muss man auch die Leute, die Zuschauer nicht für dümmer verkaufen, als sie sind, finde ich. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Also die Jungs aus und Mädels aus Stranger Things sind auch nicht da irgendwie traumatisiert aus den Dreharbeiten hervorgegangen. Ne? Keine Ahnung. Wo sind wir? Da. Der Chris hat noch gefragt, was ist euer aktuelles Lieblings-WWE-AEW-Entrance-Team? Klassische Frage. Kid Wilson. Gut.
Ganz genau. Nächste Frage.
Also, nach Raw muss ich sagen, ich finde halt Rhea Ripley's Theme immer noch super. Ich mag Will Ospreys Theme immer noch.
Ja.
Kid Wilson auch super, aber das sind so die gängigen Klassiker, glaube ich, die wir da haben. Wir haben uns ein paar Fragen, die hier aus dem Ausblick übrig geblieben sind, Kai. Da rauschen wir noch einmal ganz schnell durch. Der André hat nämlich gefragt, was macht euch Hoffnung, dass WWE bookingtechnisch stärker performt als 2025 und dass man eventuell sogar an die ersten beiden starken Jahre, großen starken Jahre von Triple H als Head of Creative anknüpft?
Also, ja gut, was heißt, was macht mir Hoffnung? Dass ich eine gewisse Selbstreflexion voraussetze, dass man ein gewisses Feedback annimmt vielleicht Entscheidungen, wie dass man Drew McIntyre jetzt den Belt gibt oder sowas. Also jetzt wirklich als handfesten Beweis könnte ich jetzt ja nicht sagen, das macht mir Hoffnung.
Nee.
Sondern das ist ja so ein bisschen, ich hoffe, dass das so gemacht wird. Aber jetzt wirklich einen Beweis dafür habe ich nicht.
Das ist halt das Ding. Siehst du gerade Besserung im Produkt? Weil ich bin ganz ehrlich, ja klar, wir haben immer unsere schönen Momente dazwischen. Aber so das gesamte Produkt ist zwischendurch auch mal so ein bisschen zäh und lasch. Ich fand jetzt auch SmackDown abseits vom Three Stages of Hell Match nicht besonders gut. Und ich fand auch, dass Raw so eine gewisse Länge gehabt hat zwischendurch. Und mir fehlt, das ist nämlich auch eine weitere Frage vom Hoksha, mir fehlt so eine große Story, weshalb ich sage, Mann, deshalb schaue ich SmackDown oder Mann, deshalb schaue ich Raw, oder? Also das fehlt mir gerade so ein bisschen.
Ja, also auch da natürlich nur die Frage nach, was ist die große Storyline in diesem Jahr? Auch da hoffe ich, dass sich das auf der Road to WrestleMania rauskristallisieren wird, was wir da bekommen werden. Weil man muss ja sagen, gut, wir haben jetzt irgendwie den 14. Januar, also wir sind erstmal 2 Wochen in diesem Jahr drin. Da wird jetzt im Normalfall noch irgendwas kommen und sich irgendwas aufbauen, ne?
Ja.
Was sich dann durch das Jahr trägt. Und werden wir auch noch machen, wenn wir danach im Rumble sind und ein bisschen spekulieren, wie könnte WrestleMania aussehen. Da wird es dann interessant, wenn wir wissen, okay, wer sind die Rumble-Sieger? Was gibt's da? Wer geht als Champion vielleicht nach WrestleMania? Was könnte da passieren? Also ich glaube, das wird sich zeigen. Man kann sich überlegen, was sind Protagonisten von einer großen Storyline? Ich könnte mir da einen Bron Breakker vorstellen. Ich könnte mir einen CM Punk vorstellen. Ich könnte mir in irgendeiner Art und Weise das Comeback eines Seth Rollins vorstellen, der da dann mitmischen kann, rund um The Vision.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass nicht Cody Rhodes in irgendeiner Art und Weise involviert ist, aber die große Storyline würde ich dann trotzdem so rund um CM Punk platzieren.
Ja.
Mit Bron Breakker gegebenenfalls.
Ich glaube auch, dass gerade diese Story um Bron Breakker gerade der Grund ist, weshalb man einschalten kann und muss. Ich finde, das ist gerade das Interessanteste, was wir haben. Natürlich jetzt die Entwicklung mit dem Main Belt bei SmackDown eben auch. Aber ich finde, das ist gerade die größte Geschichte, weil du da wieder was aufblühen siehst. Und das ist ja genau das, was man gerne mag. Und ich habe auch zu Mella im Podcast gesagt, so, wie kannst du ein Heel besser zum Babyface machen, als lass ihn einfach mal den blöden GM hier am Schlawittchen packen und den mit absoluter Scott-Steiner-Intensität bedrohen. Ich finde, das hat man bis hierhin gut gemacht. Die Niederlage letzte Woche gegen CM Punk fand ich Quatsch in der Art und Weise, wie es halt eben präsentiert worden ist. Finde ich, das hat man nicht gut gemacht. Diese Woche hat man das wieder so ein bisschen eingefangen. Und das ist für mich ja ein Punkt. Ansonsten hast du alles gesagt. Also ich sehe jetzt auch nicht die eine große Story. Also was sollen wir jetzt da orakeln, irgendwie, dass da eine große Story passieren wird? Ich kann's dir gerade noch nicht sagen. Also der Weg eines Bron Breakker wird eine große Story sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir natürlich mit Cody eine entsprechend große Story auf der Jagd nach dem Belt irgendwie bekommen werden. Aber ob wir da die Entwicklung bekommen, ob man da den Mut für hat, ob man da die Kreativität für hat, da zweifle ich gerade so ein bisschen dran, weil ich das Produkt in den letzten Monaten ziemlich stale fand, also wirklich stagniert und da passiert nicht viel. Und
auch da natürlich, ja, sorry, du zuerst.
Ja, und deswegen habe ich auch gemerkt, dass so die Euphorie ist gerade nicht ganz so groß, wie wir das auch schon mal gehabt haben.
Aber auch da vielleicht, ne, wie geht es rund um eine Storyline von einem Chris Jericho zum Beispiel? Also
ja,
bleibt dabei, ich habe es auch schon im Ausblick gesagt, ich würde mich riesig freuen über eine Fehde zwischen Chris Jericho und CM Punk, weil ich wirklich glaube, dass das storymäßig sehr stark sein könnte. Vielleicht gehen wir aber auch in die Richtung und sagen, wir kriegen die Retirement-Fehde eines AJ Styles gegen Gunther zum Beispiel,
ja,
was auch sehr stark sein könnte. Also ich lasse mich da so ein bisschen überraschen, aber ich habe so verschiedene Sachen, in die ich meine Hoffnung setze.
Ja, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt gerade nicht so euphorisch. Ich meine, meine Hoffnung ist auch ein bisschen geschrumpft in letzter Zeit, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren und bekehren, was das angeht. Der Nuno hat nochmal hier auf die Themes abgezielt und hat auch gemeint, dass da zumindest eine positive Entwicklung zu sehen ist. WWE scheint eine neue Richtung mit ihren Themes einzuschlagen. Siehe Kit Wilson oder auch Austin Theory. Beides mit Themes, also mit Melodie und Text zum Mitsingen. Gunther mit seinem alten Theme, was aber nicht von allen geliebt wird, wenn man ehrlich ist. Gerade so, wenn es dann
von dummen Leuten.
Wer sollte als nächstes ein neues Theme bekommen, wird hier gefragt. Entweder weil es komplett kacke und generisch ist oder weil ein neues Theme das Gimmick eurer Meinung nach besser verkörpern könnte.
Also die einfache Antwort ist, 90% des Rosters können ein neues Theme gebrauchen. Ich klammer Trick Williams aus, ich klammer Carmelo Hayes aus. Die haben recht gute Themes. Dann natürlich die großen etablierten Namen schon. Ich bin ganz ehrlich, aber also Spaß beiseite, fast der Großteil des Rosters, der dann in den letzten 4-5 Jahren dann neu aufgetaucht ist, braucht ein neues Theme. Also sage ich dir knallhart, weil es alles nach Musik, Mediathek 0815 sich anhört.
Ja, also gerade die Mid-Kader, auch viele der Frauen, da sind die Themes absolut generisch. Ne? Das muss man halt auch ganz klar hier sagen. Ich glaube zum Beispiel auch, selbst jemand wie eine Stephanie Vaquer zum Beispiel, ja, das hat einen gewissen Wiedererkennungswert, da kannst du aber auch noch viel mehr draus machen, auch aus dem Gimmick kannst du noch viel mehr draus machen. Also da sind so einige Namen dabei, die du da auf jeden Fall nennen kannst. Generell einmal durchwischen, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ne?
Soll ich mal eine richtig heftige Anti-Chaos-Sage treffen?
Mach mal.
Trick Williams, Entrance-Theme, ne? Wenn man sich das anguckt bei SmackDown, ja. Ne, wenn er reinkommt. Oh, das knallt schon mehr mit Booker T am Kommentar.
Weißt du, also einer, wo es mir richtig übel aufgefallen ist, ist Ray Phoenix.
Ne? Ich weiß nicht mal, wie sein Theme geht.
Ja, Ray Phoenix hat auch den dümmsten eins der Entrance als von allen. Weißt du, Penta kommt rein, Feuer, steht davor mit der Maske, mit der Zunge.
Kriegt einfach wirklich alles, ne? Dieses Feuerrad, Pyro.
Ja, und genau. Sowas. Und dann kommt, weißt du, was Phoenix macht? Phoenix hat so eine 0815-Gitarrenmucke und der macht den Flieger, weil er ja der Phoenix ist. Der macht die Arme nach hinten und den Umhang macht hui, ne? Finde ich ganz furchtbar. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Habe ich, glaube ich, hier noch nie gesagt, aber ist mir jetzt letztens noch mal so ganz übel aufgestoßen. Er wirkt halt wie ein kleiner Junge dabei, der gerade sich einen Umhang an Karneval umgeschnallt hat.
Das ist ganz schlimm. Und hingegen hast du dann, weiß ich nicht, so 2011 einfach The Core gehabt, wirklich so dieses Gammel-Stable mit Sig Jackson und Wade Barrett. Und die haben so gesagt, Junge, für das Team, da kochen wir aber richtig, ne, und knallen da was raus. Weiß aber für jeden anderen, den du signs, auch wirklich, ne, es ist also, ja, fast alle.
Ja.
Bekommen.
So, wir rutschen langsam so.
Williams Entrance mit so Booker T-Einsprechern. Da wäre ich übrigens für.
Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht. Dann fragt noch Thomas der Zweite hier auch das zum Ausblick. Bleibt. Ich sehe das gar nicht mal so, dass das das ganz große Ziel ist. Du?
Also, ich glaube, ein großes Ziel ist einfach Sicherheit und Geld. Damit kann WWE natürlich entsprechend dienen. Damit kann aber auch AEW dienen. Und was, glaube ich, mitschwingt, du hast halt heutzutage natürlich sehr viel Leute, die dann jetzt Wrestler werden, ne, oder da jetzt irgendwie in einem Alter sind von 20 bis 30, die sind ja auch mit WWE aufgewachsen. Deswegen hast du natürlich auch so ein bisschen als Ziel dann zu sagen, ich möchte bei WWE wresteln, weil das ist ja auch für dich emotional gebunden an vielleicht deine Kindheit, deine Jugend. Und wenn du dann sagst, guck mal, gerade so Sachen wie ein Royal Rumble, ich kann bei einem WrestleMania stehen. Also das ist ja wie so ein Fußballer, der sagt, Mann, ich möchte jetzt mal bei Real Madrid oder bei Barcelona spielen, weil ich habe als Kind fand ich immer Real Madrid und Barcelona cool. Ich glaube, das schwingt da halt auch ganz viel mit. Ich glaube, das sind so die zwei Punkte, zu sagen, Geld und Sicherheit.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das WWE ein Hauptziel für viele ist, einfach um zu sagen, ich habe es jetzt erreicht, ich bin bei WWE und dann kann ich bei einer Mania stehen zum Beispiel. Ich kann mal vielleicht ein Belt halten, der mal von John Cena gehalten wurde und sowas. Weil mittlerweile sind ja auch viele Leute, die jetzt Wrestler werden, auch früher Wrestling-Fans gewesen.
Ja. Wird WWE für die meisten die Nummer 1 Anlaufstelle weiterhin sein? Ja, klar. Aber auch da, es kommt eben drauf an, was möchtest du erreichen? Möchtest du in diese Maschine rein? Möchtest du vielleicht auch mit den ganzen Hintergründen bei WWE, möchtest du da auch in diesem Unternehmen arbeiten, was da noch mit einhergeht? Das sind halt viele Fragen. Letztlich haben Wrestler, Wrestlerinnen heutzutage so viel Auswahl wie noch nie zuvor. Also du hast viele Möglichkeiten, wie du mit Wrestling dein Geld verdienen kannst und viele Alternativen. Sei es jetzt eben bei AEW, New Japan, da merkt man ja, das ist ja inzwischen fast so eine Fundgrube für AEW, wo immer mehr Leute dann darüber gehen. Auch da hast du dann eben die Chance, eine große Rolle zu spielen. Und Europa, habe ich gerade gesagt, sieht es auch wieder besser aus, was vieles angeht. Also auch wenn gerade in den USA, die Indie-Promotions momentan einen schweren Stand haben, hast du trotzdem weltweit immer noch die Möglichkeiten, da eben dein Geld zu verdienen. Und nichtsdestotrotz wird WWE für die meisten natürlich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen der emotionale Traum bleiben, wenn sie sich davon nicht schon in irgendeiner Art und Weise verabschiedet haben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung teilweise. Und da wird hier noch gefragt vom Jonathan, was haltet ihr von den aktuellen GMs bei WWE? Sind die handelnden Personen die richtigen? Und wenn nein, wer sollte sie ersetzen? Oder würdet ihr das Konzept GM komplett abschaffen?
Ich fand das Konzept GM über lange Strecken irgendwie nervig, weil es auch wirklich mal so gemacht wurde. Und gerade dieses, wir stecken jetzt irgendjemand als GM rein und dann nochmal mit einer eigenen Motivation. Klar, das könnte auch immer Storyline sein, aber manchmal wirkt es auch so wie, wir wollen nochmal die Glory Days mit Vince McMahon und Steve Austin irgendwie aufleben lassen. Also wir hatten da wirklich sehr viel Schund. Ich finde jetzt, was man da gefunden hat, mit einem Adam Pearce und einem Nick Aldis, das hat man eigentlich ganz gut gelöst. Nick Aldis so ein bisschen als, ich bin nur einer von euch, ne?
Ja.
Ich war da auch mal Wrestler, ich verstehe auch, dass ihr alle mal wütend seid. Und Adam Pearce, der irgendwie versucht durchzugreifen, ein auch gesundes Ego hat, dann aber auch ein guter Spielball ist, wie jetzt zum Beispiel für die Sache mit einem Braun Breaker. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, die sind beide nicht so, dass sie im Vordergrund der Show stehen.
Ja.
Die sind halt da, wenn sie da sein müssen. Aber es ist jetzt nicht Vicky Guerrero-Zeiten bei SmackDown zum Beispiel, was wirklich die Hölle war. Und das macht für mich eigentlich einen guten GM aus. Es geht nie, in Anführungsstrichen, um Adam Pearce und Nick Aldis. Die sind immer Teil von irgendeiner Sache. Und das mag ich daran. Deswegen finde ich die beiden eigentlich sehr gut besetzt.
Genau. Also ich finde, hier kommen auf der einen Seite die richtigen Persönlichkeiten mit eben dem entsprechenden Writing ganz gut zusammen. Ich finde es derzeit weder störend noch so, dass ich sage, mein Gott, ich schalte den Fernseher ein, um Nick Aldis oder Adam Pearce zu sehen. Aber das ist okay. Die haben so einen kleinen roten Faden in der Show. Das ist auch wichtig. Und die sind einfach so ein bisschen die Verteiler sozusagen, haben ihre Persönlichkeit. Aber wie du schon gesagt hast, ohne dass sie da komplett in den Mittelpunkt rücken. Deswegen, ich wüsste nicht, wer es jetzt besser machen sollte. Ne? Ich brauche keine Vicky Guerrero, ich brauche keinen Paul Heyman, ich brauche es recht keinen Eric Bischoff oder sonst irgendwen oder eine Stephanie McMahon oder sonst irgendwas. Ist schon okay. Lasst es. Noch habe ich mich nicht satt an den beiden hier gesehen. So, wir springen jetzt nochmal so ein bisschen rüber zu AEW. Und da wird auch, ich frage mich gerade, ob ich auf diese Frage ganz kurz noch eingehen soll und dann beim nächsten Mal, wenn Markus oder David dabei sind, nochmal mit ihm drüber sprechen soll. Nämlich im AEW-Rückblick wurde ja erwähnt, dass Tony Khan wieder mehr selbst in die Hand nimmt. Jahrelang war es die häufige Kritik, dass er mehr abgeben sollte. Dann war das wohl schon länger so, was AEW aber nicht so gut getan hat, genau, dass er da quasi zu viel Einfluss genommen hat. Was haltet ihr von dem aktuellen Umstand? Man darf nicht vergessen, finde ich ganz wichtig, dass auch ein Tony Khan natürlich bestimmte Dinge lernt mit der Zeit. Ich glaube, am Anfang hat er sich zu viel aufgebürdet. Dann hat er sich auch unter anderem Unterstützung von jemandem wie Bryan Danielson zum Beispiel geholt. Und generell heißt es ja auch, dass es mehr Meetings und solche Geschichten gibt, um da die Storylines entsprechend auszurichten. Früher hat er halt alles alleine gemacht. Ich glaube, das war das Problem, ohne sich die ganz großen Rat zu holen. Da hat er quasi alles alleine geregelt. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Und man darf auch da wirklich nicht vergessen, dass Tony Khan da ja ins kalte Wasser geworfen worden ist, als mehr oder weniger Wrestling-Fan eine Wrestling-Promotion zu leiten. Hat er sich selber ausgesucht, ist er selber schuld. Aber der hat auch Lehrgeld dafür bezahlt. Das muss man auch ganz klar sagen in den vergangenen 6 Jahren. Willst du was dazu sagen?
Nee, ich schließe mich dir an.
Dann fragt der Ultimate Warrior hier noch, ist das Continental Classic das neue King of the Ring, als dieser noch relevant war? Ich würde die beiden nicht miteinander vergleichen, weil es zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe sind, weil auch der King of the Ring immer sehr gimmicky gewesen ist auf eine gewisse Art und Weise. Für mich ist der eindeutige Vergleich hier der G1 Climax, das ist die Inspiration davon. Es ist ein Work-Rate-basiertes Turnier, hat für mich nichts mit King of the Ring zu tun. Auch nicht vom Standing her. Ne? Also ist für mich eine andere Geschichte.
Ich würde es schlau wirken, den G1-Vergleich bringen und sagen, so, guck mal, Mandel Kai, der weiß ja auch was, hast du jetzt mir vorweggenommen.
Tut mir leid. Es tut mir leid. Wir hatten noch ein, zwei AEW-Fragen mehr, obwohl es diesmal relativ wenige gewesen sind tatsächlich. Genau. Würdet ihr vom tiefsten Herzen einmal die AEW World Championship gönnen? Willst du darauf antworten, Kai?
Mach du mal zuerst, lass mich überlegen in der Zeit, okay?
Okay. Wir haben schon im Ausblick drüber gesprochen. Takeshita, Konosuke Takeshita. Würde ich das gönnen? Kyle Fletcher würde ich es genauso gönnen. Er hat hier auch einen Orange Cassidy angesprochen. Ganz persönlich würde ich mir auch mal wünschen, dass ein Claudio Castagnoli sich das Gold holt. Und bei den Frauen, ey, bringt endlich Athena da in die Region. Die hat so verdient, die ist so gut. Frage ich mich nach wie vor, warum die bei Ring of Honor und so ein bisschen nur bei AEW rumdümpelt. Aber es wird Zeit, dass die eine große Rolle bei AEW einnimmt.
Würden Darby Allin cool finden.
Ja. Der wäre sicherlich auch jemand. Das war eine David-Antwort. Und hier kommt noch die Frage von auch der Frauke. Welche Wrestler funktionieren für euch ausschließlich als Heel oder ausschließlich als Face? Und bei welchen Charakteren findet ihr vergangenen Turns unpassend und unglaubwürdig?
Also ich finde, also klar, ich glaube, du kannst fast alles als Heel oder als Face darstellen, grundlegend. Aber um ein ganz prominentes Beispiel zu nennen, für mich funktioniert ein, oder für mich würde es nicht passen, wenn Gunther Face wäre.
Ja, so, also, ne? Ja, es hat mal in der Vergangenheit ja bei der WXW, also ich weiß nicht, ob du dich noch an Big Daddy Walter erinnerst, der so ein bisschen an Dusty Rhodes angelehnt gewesen ist, auch so ein bisschen getanzt hat. Ich bin gespannt, ob wir den irgendwann mal bekommen werden. Ja, das ist auf jeden Fall einer. Ich finde auch, dass ein The Miz als Heel immer besser funktioniert hat als Babyface.
Ja.
Ja, das sind so zwei Namen. Ne? Auch einen Ric Flair zum Beispiel. Ich fand einen Ric Flair, der konnte gewisse Babyface-Stories erzählen, aber der hat für mich auch immer besser funktioniert als Heel. Genauso hat einen, also ich hätte mir nie vorstellen können, wie ein Ricky Steamboat jetzt zum Heel werden könnte. Und andererseits, welcher Heel-Turn war unpassend oder unglaubwürdig? Hey, guck mal das letzte Jahr. Wenn man ehrlich ist, oder?
Ja,
Heel-Turn.
Das stimmt. Obwohl ich immer noch, also ich finde, man darf als Schluss daraus nicht ziehen, dass ein John Cena Heel-Turn Quatsch ist, sondern die Art und Weise, wie dieser Heel-Turn gemacht wurde, das war halt Quatsch. Weil ich glaube immer noch, dass ein John Cena Heel-Turn herausragend gut hätte funktionieren können.
Ja.
Hätte man nicht alles einfach übers Knie gebrochen und dann gesagt, ja, ihr seid alle blöd und toxisch.
Ja.
Ich glaube immer noch, ein Heel-John Cena hätte sehr, sehr stark funktioniert. Deswegen fordern wir auch alle noch zum Beispiel einen Heel-Cody Rhodes aus dem gleichen Grund. Nur man hat es einfach sehr schlecht umgesetzt.
Ja. Bin ich komplett dabei. Also wenn man das ein bisschen geplant hätte, sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte, dann hätte das auch wirklich eine große Story werden können. War es auch, aber es hätte noch viel, viel größer sein können. Ne? Auch was er ja selber gesagt hat, ne? Mit anderem, richtig anderem Entrance, mit anderer Gear und so weiter und so fort. Ohne Travis Scott, ganz wichtig, ganz großer Punkt.
Und auch da, obwohl ich natürlich sehr, sehr, sehr mag, für mich funktioniert auch ein Kevin Owens als Heel so 20.000 Mal besser, einfach weil er das sehr gut macht.
Ja, ja. Und genauso ein Sami Zayn hat mir als Verschwörungs-Heel nie so gut gefallen wie als Ultimate Underdog. Oder
der Telegram-Sami.
Genau. Oder halt auch in der Bloodline, ne, wo er eigentlich auch nominell Heel gewesen ist, aber ja trotzdem super babyfaceig rübergekommen ist. Ne? Ja, das sind so einige Namen. Der Wolfgang fragt noch eine Frage. Meine Frage mag albern erscheinen, aber bin ich der Einzige, der mit Okada nicht warm wird? Ich verstehe den Hype tatsächlich nicht. Seine Aktionen wirken lasch und demotiviert und seine Matches leben von seinen Gegnern. Es ist, als würde ich einem gelangweilten Rentner dabei zusehen, wie er Wrestling macht. Wenn das sein Ziel ist, dann ist er ein wirklich guter Worker. Oder bin ich ein Banause?
Ich glaube, ich gehe da in eine ähnliche Richtung, weil mein Problem ist, ich habe ja nie wirklich den New Japan Okada verfolgt, der da ja over war wie sonst was. Ich habe halt die Matches gesehen gegen Kenny Omega, die wirklich sehr, sehr gut waren, aber dieses Drumherum mit der Präsentation bei New Japan, das habe ich gesehen und dachte ich mir so, krass, das fühlt sich super groß an. Aber den AW Okada, also da gibt mir ein Takeshita 20 Mal mehr.
Ja.
Und das ist mein Problem. Also vielleicht ist es aber auch beim Wolfgang eh nicht so dieses, die empfiehlt jetzt jemanden einen Film und sagt, Junge, das ist der geilste Film aller Zeiten. Das ist wirklich der beste. Du hast noch nie einen besseren Film gesehen. Und dann guckst du den, ist ein cooler Film, aber man muss auch nicht übertreiben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Okada-Problem, was viele Leute haben, die ihn bei New Japan nicht verfolgt haben und dann eben nicht diesen Rainmaker Okada kennen und kennengelernt haben, sondern da kommt jemand und alle sagen dir immer, das ist der heftigste Typ aller Zeiten. Wirklich, du hast noch nie einen besseren Wrestler gesehen. Dann denkst du dir, ja, ist ein Match, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist das Problem.
Ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass ein Okada nur teilweise angekommen ist in der Promotion. Also ich habe das Gefühl, der entwickelt sich halt weiter, aber es ist halt eigentlich fast schon absurd, als dass jemand, der eine Zeit lang als einer der Top 3 besten Wrestler der Welt gilt, in eine andere Promotion kommt und du dann sagen musst, ja, der entwickelt sich schon weiter, der kommt da schon mit klar. Das ist schon ganz merkwürdig eigentlich. Das ist eigentlich vollkommen absurd.
Mhm.
Aber ich kann das verstehen, weil ich habe jetzt zuletzt auch nochmal Okada gegen Tanahashi gesehen bei Wrestle Kingdom Und hat er wieder super funktioniert. Du hast auch das gemerkt, also vielleicht liegt es auch am Publikum oder generell an der Umgebung, an der Präsentation, weil sich das ja alles nur um ihn gedreht hat, natürlich dann auf eine gewisse Art und Weise, neben Tanahashi natürlich. Aber du hast halt gemerkt, dass er die Leute da in seinen Bann gezogen hat und wie er sich auch wohlgefühlt hat, während er halt eben in den USA oft sehr unsicher wirkt und dadurch halt eben nie richtig ankommt. Und als Fan, Zuschauer, spürt man das eben auch. Und ich kann das verstehen. Wir hatten immer mal wieder gute Okada-Matches und ich finde auch, dass es jetzt im letzten halben Jahr mit ihm deutlich besser geworden ist. Aber der Anspruch an ihn war natürlich, der war halt hier ganz oben. Und den hat er eben nicht halten können. Und ich hätte aber auch jetzt nicht sagen können, was ich mit ihm anders gemacht hätte, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist wirklich, glaube ich, auch, vielleicht ist es sogar ein kulturelles Problem auf der einen Seite, vielleicht ist es auch ein Typproblem. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann das tatsächlich verstehen, weil Wolfgang, ich kann dir sagen, du bist nicht der Erste, der das schreibt, der das sagt oder sonst irgendwas. Das wurde auch schon auf dem Discord diskutiert und sowas. Und auch hier intern haben wir darüber gesprochen, dass wir da, also auch ein David zum Beispiel, der Okada auch nicht von New Japan kennt, der hat auch gesagt so, ja, ich weiß nicht, warum ihr den alle so geil findet. Ja, der ist okay, aber halt eben mehr nicht. Und ich bin auch dabei, Kai. Ich finde, dass ein Takeshita hat halt einen viel größeren Mainstream-Appeal, als das ein Okada hat. Weil ich finde, Takeshita wirkt halt eher wie so ein internationaler Star, den du so präsentieren kannst, von seinem Körperbau her, von dem Look, auch von der Mimik, die er hat. Während ein Okada für mich ein wirklich ganz klassisch japanischer Star ist. Und da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass der dadurch schlechter ist, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen kulturelles Ding in einer gewissen Art und Weise ist. Ja. Jetzt haben wir noch so ein paar kleinere. Nee, wir haben eine mittelgroße Frage haben wir noch. Von Panne de la Bronco via Discord. Danke für diesen Namen. Sollten Ringrichter mehr Eigenschaften haben, um in einem Kampf ein drittes Merkmal hinzuzufügen? Also solche Eigenschaften wie streng, dumm, bestechlich, böse und so weiter.
Ich weiß, das wurde ja in der Vergangenheit auch mal so ein bisschen anders gehandhabt, dass dann auch Ringrichter mehr Personas hatten, ne? Earl Hebner und sowas zum Beispiel. Ich bin ehrlich, ich halte es so ein bisschen wie beim Fußball. Je weniger ich vom Ref mitbekomme, umso besser.
Ja. Wenn es in der Storyline passend ist, dann kannst du das machen, einem Referee irgendwie da eine gewisse Rolle zuschreiben. Ich finde aber, ansonsten soll der Referee nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern die Akteure an sich. Und da muss man auch mal, gerade auch, es ist ja bei WWE ganz, ganz stark so, bei AEW haben wir ja durchaus mit Bryce Ramsburg und auch Aubrey Edwards so Figuren, die dann auch so kleinere Geschichten und kleine Zwistigkeiten mit anderen Talenten haben. Das kannst du machen. Also klar kannst du das machen. Ich persönlich mag es aber auch nicht ganz so gerne, wenn es nicht so absolut zur Story passt. Ja, und deswegen bin ich da, ich habe es nicht vermisst, sagen wir es mal so, im WWE-Programm, wenn du da, dass die jetzt keine ständig große Rolle mehr spielen. So, jetzt sind wir hier quasi auf der Schnellfeuerrunde angekommen, sozusagen. Der Majestic hat gefragt per Discord, per DM an mich, was waren eure schönsten Momente aus der Ruthless Aggression Ära und was war der größte Müll? Soll ich erstmal antworten?
Boah, ja, mein zweiter Geburtstag, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Gut, stimmt, ja. Schönster Moment, Eddie Guerrero Title Win. Ganz, ganz, ganz klar, ganz oben mit dabei. Und der größte Müll, schaut euch mal die Pay-Per-Views an. Dieser unfassbar viel sexuell, rassistisch und in anderen Dingen konnotierte Bullshit, den wir da haben. Ne? Also da regen sich Mella und ich in den Roosters Reviews ja unglaublich drüber auf. Sable und Torrey Wilson, Don Maries Vater, nicht Don Maries, Torrey Wilsons Vater und Don Marie. Ganz, ganz großer Müll. Ganz furchtbarer Müll.
Bis wann genau ging die Ruthless Aggression Era? Wann hat man gesagt, wann ist die zu Ende?
2008, 2009, irgendwie sowas.
Ein Rey Mysterio Rumble gewinnt 2006 natürlich.
Ich müsste gerade mal nachschauen, wie lange das tatsächlich, kann auch sein, ja, 2008. 2008
ist, ich wollte wissen, ob Rey Mysterio Rumble gewinnt, da reinfällt. Dann ja. Natürlich das. Jeff Hardy Titel gewinnen in den Triple Threat Match.
Okay.
Und das auch noch.
Die Romy fragt hier noch, kennt ihr die Sora AI Wrestling Clips, in denen inzwischen die Jesus und viele andere in den Ring steigen? Was haltet ihr davon?
Ist witzig für mal so ein Reel. Problem ist, wenn du das Likes hast, dann nach 5 Reels davon, dann ist es nicht mehr witzig.
Ich weiß es nach wie vor nicht. Also ich finde hier so mit den historischen Figuren finde ich ganz witzig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute da auf ihre KI-inszenierte Gewalt einen runterkeulen. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen absurd und finde es halt teilweise auch ein bisschen verstörend, was da gebaut wird. Deswegen, das war so mein Punkt. Ich habe da ein paar Sachen gesehen. Ich habe absolut nicht geliked. Deswegen hatte ich die nie so oft in meiner Timeline, weil ich die dann auch irgendwann einfach, ich glaube, ich habe die auch irgendwann weggeklickt und habe gesagt, reicht mir jetzt. Und dann spinnt mal rum, was könnte KI in Zukunft für das Wrestling bedeuten? Beispiel, kann man sich irgendwann eigene Matches, PLEs zusammenprompten?
Ich würde jetzt diese Boomer-Aussage tätigen, aber ich finde, sowas sorgt halt irgendwie auch nur für die Verdummung und weniger Wertschätzung der, ich übertreibe jetzt, Kunstform, weil Leute worken ja ein Match aus einem bestimmten Grund und geben sich dabei auch Mühe, und wenn man dann irgendwie sagt, ich KI mir jetzt zusammen irgendwie Sting gegen den Undertaker und AJ Styles gegen, weiß ich nicht, Okada nochmal, ey, lass doch irgendwie das feiern, was man hat und wo sich die Leute für Mühe geben. Das ist, also ist das Gleiche wie mit irgendwelchen KI-Schauspielern und dann können nochmal tote Schauspieler irgendwelche Sachen sagen. Ich finde das alles irgendwie, das behagt mir nicht.
Also ich glaube, wo KI auf jeden Fall eine Rolle spielt, wird in der Präsentation sein. Also in Sachen wie Trailer, Match-Grafiken, das Ganze drumherum. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ob man sich jetzt Storylines zurecht promptet. Ich bin der Meinung, zumindest im aktuellen Stand, klar kannst du das irgendwie machen, aber im Endeffekt muss dann trotzdem nochmal jemand drüber schauen und muss auch dann das mit den Personen, wir sprechen ja immer noch über Personen, die das nachher dann auf die Bühne bringen sollen, das absprechen und diskutieren. Das heißt, ganz wichtig ist, wie bei allem bei KI, ist eben, dass man das nicht einfach rausrotzt, sondern dass dann im Endeffekt immer noch mal echte Menschen da drüber schauen und sich überlegen, Mensch, macht das Sinn? Ist das cool? Ist das spannend? Ist das vor allem auch emotional irgendwie involvierend? Ist das für die Leute, die da stehen, die ihre eigene Meinung haben, die ihre eigene Perspektive auf bestimmte Dinge haben, ist das für die auch cool, wenn deren Schicksal durch KI entschieden wird? Darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ich denke, dass wir da vor allem in der Inszenierung viel, viel stärker mit reingehen. KI, ich will jetzt, wie du schon gesagt hast, ich will auch jetzt nicht sowas haben wie mit Sora, dass wir auf einmal dann der KI Royal Rumble und dann kommt auf einmal, ich weiß nicht, der Iron Sheik gegen Hulk Hogan rein oder irgendwelchen Quatsch. Das finde ich zwar nett, aber dafür habe ich auch Videospiele einfach. Und dann fragt die Rumi noch hier, vielleicht gab es die Frage schon, aber falls nicht, was ist euer Lieblingsentrance, nicht Theme, eines Wrestlers ever?
Also so ever ist natürlich immer schwierig und ich glaube, über so Sachen könnte man wirklich eine halbe Stunde reden und sagen, ach stimmt, an den habe ich auch nicht gedacht. Aber ich nenne jetzt einfach mal so die ersten, die mir in den Kopf kommen. Also, und ich würde jetzt einfach mal drei nennen, die mir direkt eingefallen sind. Einfacher Pick ist der Undertaker, weil es die Definition von Aura ist. Ich meine, also wirklich
bestimmt
der Entrance mit diese WrestleMania-Dinger mit den Druiden links, rechts, wo er drunter herläuft zum Beispiel. So hat er ja auch dann teilweise den Weeklies. Oder der mit den Händen, ich glaube, das war CM Punk, das Match zum Beispiel. Der Jeff Hardy Championship Entrance, nachdem er den WWE-Belt gewonnen hat. Also auch das ist, also das ist für mich so, und für viele Leute ist es einfach pure Coolness und pure Ausstrahlung. Und also da gibt es nicht einen Entrance bei mir, sondern da würde ich generell diesen Entrance nehmen, weil es einfach auch ein klassischer, cooler Move ist, der Batista-Entrance mit dem Pyro abfeuern.
Ich habe gedacht mit dem Fan. Ja. Also als ich das gelesen habe, waren so die ersten Bilder, die in meinem Kopf aufgetaucht sind, war Ultimate Warrior WrestleMania 6. Diesen langen Gang, den lang gegangen ist, dieser Kameraschwenk oben drüber. Das war halt, aber das ist halt auch mein Startpunkt zum Wrestling quasi gewesen. Und deswegen war der so extrem emotional aufgeladen. Generell verbinde ich so Entrances sehr oft mit Live-Erlebnissen. Und da bin ich auch wieder ganz emotional und sage, WXW 16 Karat, die Rückkehr von Ilja Dragunov. Ich glaube, das ist was uns alle emotional in eine Wrestling-Sphären gehoben hat, die es, glaube ich, fast nie wiedergegeben hat. Und jetzt überlege ich mal, ich würde noch einen Sami Zayn damit reinpacken, damals das ist auch wieder ganz, ganz subjektiv, ne? Aber es gibt natürlich auch die ganzen großen Entrances, du hast jetzt Undertaker angesprochen, Triple H, der Conan-Entrance, nicht unbedingt der Terminator-Entrance, der war ein bisschen albern. Auch in den John Cena, der hier mit seinem CM Punk-Gangster unterwegs gewesen ist, ist retrospektiv natürlich extrem witzig gewesen, ne? Aber es gibt halt so viele. Aber wie gesagt, ich mache das eher so ein bisschen an persönlichen Erinnerungen fest. Dann haben wir noch zwei Fragen, die hier in Richtung, wie kann ich WWE schauen und was kann ich machen? Nämlich der Majestic hat einmal gefragt, er hat im einen oder anderen Podcast gehört, dass man ja auch WWE auf Netflix über VPN schauen kann. Darf ich fragen, wie ihr das macht, wenn ihr es macht? Schaut ihr über Browser oder über die App am Smart TV? Ich versuche es nun schon seit Tagen zum Laufen zu bekommen. Auf dem Handy bekomme ich es hin, leider aber nicht am TV. Ich habe das tatsächlich ein paar Mal probiert über den Amazon Fire Stick per NordVPN. Das ging, war aber sehr langsam bei mir, deswegen hat es nicht so recht funktioniert. Und deswegen bin ich dann im Endeffekt übers Handy gegangen und habe das quasi gespiegelt dann auf den Fernseher, was von der Qualität nicht ganz so gut gewesen ist. Du auch?
Also ja, es gibt Sachen, bei denen läuft es besser. Zum Beispiel übrigens von Bild auf den TV-Spiegel und auch generell ohne VPN ist einfach größter Schund. Und manche Fernseh-Spiegel-Connections lehnen das auch irgendwie ab, wenn du über ein VPN was spiegeln möchtest. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, je nachdem.
Okay.
Aber da gibt's auch Apps, über die du gehen kannst. Irgendwie dieses Screen-Copy, so habe ich es früher mal bei AW zum Beispiel gemacht.
Mm, stimmt, ja.
Ansonsten, wie gesagt, einfach NordVPN am Handy anmachen und dann spiegeln auf deinen Fernseher. Also ja. So geht's bei mir eigentlich am besten.
Ja, ich habe am meisten, also tatsächlich sehr oft schaue ich dann hier Bildschirm sozusagen, weil Kind unten Wrestling schauen ist immer ein bisschen schwierig, deswegen sitze ich meist dann hier oben bei mir vom Monitor und da geht's halt dann ganz einfach über Browser. Das geht eigentlich relativ simpel dann per VPN. Und dann hier hat der Stefan ja noch eine Frage direkt an dich gestellt, Kai, nämlich fragt ihr auch, sagt ihr auch, ich denke, Kai könnte dazu am meisten sagen, weil er ja erst letztes Jahr bei WrestleMania war. Wäre lieb, wenn ihr es weiterleiten könntet. Wir beantworten sogar hier. Nämlich folgendes Szenario. Ich fliege nach Las Vegas auf gut Glück. Tickets kaufe ich keine, weil mich das Dynamic Pricing massiv aufregt. Also lungere ich da so rum und warte, dass die Preise fallen und wann es denn für mich wert ist, eine Karte zu kaufen. Kann gut gehen, muss aber nicht. Mal gesetzt dem Fall, dass mir die Preise doch zu heavy sind. Gibt es in der Nähe Bars, Locations, die das live übertragen oder muss ich meine Kröten sinnlos in einarmige Banditen stecken? Wäre super, wenn ihr dazu was sagen könntet.
Auf jeden Fall natürlich den Tipp, den ich jedem gebe, bevor man sein Geld in eine einarmige Banditen sinnlos steckt, auf jeden Fall David Copperfield Show angucken. Das habe ich bisher jedem gesagt, der mich als Headlock-Hörer darauf angesprochen hat, auch bei WXW habe ich es auch zwei Leuten gesagt. Bin so, ja, Wrestling ist schön und gut, aber geh auf jeden Fall zu Copperfield. Das ist mein erster Tipp. Und als wir da waren, da gab es auf jeden Fall mehrere Bars oder auch so Sportsbars, die das angeboten haben. Da muss man aber mal schauen, es gibt sogar ein so ein Hotel, das ganz krasses hat, gegenüber von seinem Pool so eine Leinwand und darauf wurde dann Wrestling gezeigt. Du hättest quasi auch im Pool chillen können, Cocktails
trinken.
Stimmt,
da hat Chris Van Fleet letztes Werbung für gemacht. Entschuldige, ja.
Ja, also da gibt es schon mehrere Sachen.
Aber so 5 Stunden im Pool liegen, danach bist du doch auch aufgeweicht, oder?
Ja, egal. Okay. Ist Urlaub. Also da gibt es auf jeden Fall Angebote, die man da mitnehmen kann. Ich bin aber ganz ehrlich, also nicht, dass es dekadent klingt oder sowas, aber ich habe mir das ja auch überlegt. Ich habe gedacht, ey, wenn nicht ist, dann fliege ich halt einfach so hin. Im Endeffekt war meine Gedanke dann aber auch, guck mal, ich zahle jetzt hier höchstwahrscheinlich x-tausend Euro, um zu sagen, ich fliege da rüber, weil so ein Flug ist ja auch teuer. Dann hast du das Hotel da, das kostet dich auch nochmal, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 800, je nachdem, wann du es gebucht hast. Wenn du sehr spät dran warst, über 1000. Und da habe ich mir auch gesagt, ich hasse Dynamic Pricing, deswegen fliege ich da nicht nochmal hin. Aber ob ich jetzt am Ende irgendwann 500 Euro mehr oder weniger ausgegeben habe, um dann zu sagen, ja, ich war jetzt aber nicht da, weil kann sich WWE irgendwie effen, da war es mir noch zu blöd, da habe ich gesagt, komm, dann zahle ich lieber das Geld. Ja, also das ist, also ich meine halt nur, nicht, dass du dann irgendwann sagst, okay, ich bleibe jetzt prinzipientreu, wovon ich eigentlich immer auch ein Freund bin, aber um dann zu sagen, ja, ich war jetzt da, aber ich war nicht da, muss man sich halt nochmal überlegen. Also es kann natürlich sein, dass du dann, also ich glaube, man regt sich so oder so auf, ne, gibt man es aus, gibt man es nicht aus, aber nicht, dass du dann irgendwie am Ende des Jahres da stehst und dir sagst, jetzt habe ich die 500 Euro gespart, aber habe irgendwie WrestleMania verpasst. Mhm. Da würde ich mir trotzdem nochmal drüber Gedanken machen, ob einem das dann diese Ersparnis wert ist. Ich glaube, man kann trotzdem eine coole Zeit haben. Das habe ich mir damals auch gesagt. Ich kenne aber auch mich. Ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich nicht hingegangen wäre. Deswegen, also, ich würde das trotzdem nochmal bedenken. Aber ich glaube, zu sagen, ich gucke da mal so 1, 2, 3 Tage vorher, so haben wir beide das jetzt auch bei Raw gemacht, in Düsseldorf zum Beispiel, und haben beide echt gute Preise bekommen.
Ja.
Damit kann man schon gut fahren.
Ja. Da wird es ja auch immer Restkarten noch geben, das muss man auch dazu sagen, oder?
Was denkst du? Ja. Ja, nur man hat ja auch gesehen, zum Beispiel, also manchmal droppen sie ja auch nicht bis zu einem gewissen Preis. Ne? Also da haben sie dann gesagt, bei Düsseldorf, keine Ahnung, in dem Block gibt es halt nur, geht's runter bis 80 und das war's.
Ja.
Klar, jetzt dann sagen können, ja, ich möchte jetzt aber für 40 Euro eine Karte haben und dann ist es so ein bisschen friss oder stirb.
Ja. Ich meine, das ist ja im Endeffekt dann auch die Frage, wenn du jetzt dann zu Hause sitzt und sagst, okay, ich setze mein Preislimit und dann fahre ich eben nach Düsseldorf. Das ist ja das eine, aber wenn du jetzt quasi schon in die USA geflogen bist, wie du schon richtig gesagt hast, und dann da sitzt, nee, also das ist mir jetzt noch 10 Dollar zu wenig. Muss man halt gucken, was das Portemonnaie natürlich hergibt, ne? Aber wie du schon sagst, du hast ja eh schon relativ viel investiert, dann auf jeden Fall das Geld nicht in den einarmigen Banditen stecken, glaube ich.
Also, oder, das ist halt eine schwierige Entscheidung. Oder richtig gut gewinnen und dann kannst du ringside sitzen.
Stimmt. Oder du kannst einfach richtig, richtig gut verlieren und dann einfach pleite nach Hause zurückfahren.
Ja. Weil der nächste Gewinn ist ja nur ein Spiel entfernt.
Genau. Ja, es ist halt schwierig, weil die Preise von WWE, das habe ich auch in der Raw Review gesagt, die sind halt unverschämt. Also,
ja.
Ich bin auch ganz ehrlich, dass jedem, der jetzt die ersten Preise bezahlt hat und eine gute Zeit gehabt hat, hoffentlich und damit zufrieden gewesen ist, alles gut.
Cool.
Total schön für euch. Ich persönlich habe mir gedacht, ich habe ein Ticket für 90 Euro gekauft und habe mir danach gedacht, ey, gut, dass ich nur 90 Euro bezahlt habe. Weil dafür war es mir dann echt auch ein bisschen zu wenig und mir hat auch ein bisschen tatsächlich so ein bisschen Fan-Goodies da ein bisschen gefehlt. Also ich hätte mir zum Beispiel gerne ein Send-Off gehabt. Das habe ich mit Kai schon im Vorfeld besprochen hier. So, dass am Ende nochmal ein CM Punk rauskommt, alle jubeln nochmal und sowas. Nee, Abspann, zack, raus, ab mit euch, wir bauen den Ring ab.
Ja, eben. Also ich bin jetzt auch, wie gesagt, ich habe da jetzt, und ich finde, ich hatte wirklich extrem gute Plätze. Also ich saß ja genau Hardcam-Seite.
Ja, du hattest bessere Plätze als ich auf jeden Fall, ja.
Das also das ist, ich habe sogar geguckt, ich so, prinzipiell, wenn ich mich einkreise, kann ich sagen, ich habe jetzt ein Bild mit CM Punk. Das ist alles eine Sache der Perspektive.
Mach einfach KI, Kai, weißt du, alle Zuschauer weg, da sitzt so ein Kai in der Mitte alleine und da vorne steht CM Punk.
Also, und da muss ich sagen, für das, was ich bezahlt habe und für die Plätze, die ich hatte, die ich wirklich extrem gut fand, bin ich sehr zufrieden, weil ich habe die auch irgendwie im Reseller bekommen für 110 oder sowas pro Karte. Das fand ich dann in Ordnung. 300, also ey, ganz ehrlich, aber also für 300, 400 Euro, da muss ich auch John Cena mal irgendwie neben mich setzen oder sowas, ne? Also das sehe ich sowieso nicht ein. Aber wenn man eine coole Zeit hat, wenn man happy ist, ey, komplett geil, wie gesagt, ne?
Ja.
Das ist einfach nur, wie ist unsere Meinung dazu. Aber bei Las Vegas sehe ich es eben so, du hast ja den Flug schon gebucht. Das ist so eine Situation wie bei mir letztes Jahr. Da habe ich auch gesagt, Junge, ich hasse das alles, Triple H, wirklich. Dummer Glatzkopf, gehst mir wirklich auf den Sack, weil du hast den Preis gemacht, Triple H. Und jetzt zahle ich irgendwie zähneknirschend 600 Euro oder sowas. Ich kenne aber mich und ich weiß, ich hätte mich mehr geärgert, wenn ich die Karten nicht gehabt hätte. Das ist das, was ich dir dazu sagen kann. Wenn du damit cool bist, kannst du aber auch da irgendwie in Bars gehen und eine coole Zeit haben und dir die Sachen da auch entsprechend angucken. Das ist die Entscheidung, die man treffen muss.
Ja. Deswegen, ja Kai, und damit sind wir durch. Ich sehe hier nur noch rote Fragen bei mir auf dem Google Sheet. Wir sind fertig.
Richtig fleißig.
Ja.
Richtig an weggearbeitet.
Aber so richtig, genau. Das war unser Fragen-Podcast und nächste Woche, da sind wir dann schon mitten auf der Road to Royal Rumble, lieber Kai. Da steht natürlich dann auch schon bald, das sind die Woche drauf, die Preview an. Ich kann es jetzt nochmal sagen, wir werden nicht nur die Preview und die Review machen, sondern wir werden natürlich auch ein Watch-Together machen. Da werden Mella und ich dann zugegen sein. Und nächste Woche geht's dann hier weiter mit dem Royal Rumble Ranking. Also wir gehen einmal die Royal Rumble Shows durch, der Shaggy und ich, und versuchen die zu ranken. Das wird auch eine wunderbare Angelegenheit werden. Kai, ich sag dir erstmal Dankeschön, dass du dabei gewesen bist hier und mir wieder Fragen gewälzt hast. Das war wieder ein großes Fest.
Absolut.
Und ja, nächste Woche geht es weiter mit dem Royal Rumble Ranking. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, gerne auf Patreon, auf Steady, beim YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Teilt unsere Podcasts, sagt Mutter, Vater, Schwester, Bruder, wem auch immer Bescheid, hört Headlock. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier in alter Frische wieder. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.